Halleluja. 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 Huh. Geht's euch gut? Halleluja. 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 Darf ich heute mal so ein bisschen predigen, was den Verstand einfach kaputt macht? Was den Verstand kaputt macht. gibt so Sachen, die kann man predigen und der Verstand, der hinkt einfach nur hinterher und sagt, darf ich heute so predigen? Deinem Geist wird's gefallen. Wenn du ein Vernunftsmensch bist, wirst du heute ein Problem mit mir haben. Halleluja. 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 Mir gefällt meine Predigt jetzt schon. So. Ist so gut, ne? Du kannst an manche Orte, sagst du Halleluja und alle freuen sich. Weißt du? Und manche sind, ja, und Halleluja. Weißt du, ein anderer, Halleluja! Ist es nicht fantastisch, dass wir an einem Ort sein dürfen, wo wir Halleluja sagen und Leute freuen sich? Gibt Orte, da sagst du Amen und die denken, jetzt ist fertig. Und die warten alle nur auf das Amen. Amen. Und dann ist fertig, ne? Ich liebe das, wenn der François Amen singt. Der singt stundenlang Amen. Und dann sind sie Amen. Und religiöse Leute denken dann, wollen schon anziehen und gehen. Und Amen. Und dann singt er einfach weiter, weißt du, Amen. Der so, boah, das ist ein langer Schluss, ne? Ziehen sich wieder aus und dann, aber jetzt wirklich, Amen. Und dann, und schon wieder nicht, ne? Und das macht so Spaß, weil, weißt du, der Verstand, der denkt, hey, der will das ja alles verstehen und einordnen können, weißt du, aber viele Dinge im Geist kannst du mit dem Verstand gar nicht begreifen und einordnen. Du kannst es gar nicht. Und es gibt Dinge, die stehen im Wort und die gehen von Geist zu Geist. Und Gott ist es gar nicht so, hat es gar nicht so drauf angelegt, dass du das mit deinem Verstand erfassen kannst. Wenn Gott es darauf angelegt hätte, dass wir es mit unserem Verstand erfassen könnten, dann hätte er die Jungfrauengeburt ausführlich erklärt, wie das zustande kam. Irgendwelchen, keine Ahnung, Molekülen, Elementarteilchen, was weiß ich. Einfach mal zwei Begriffe für einen Verstand reingeworfen, von denen ich nicht wirklich Ahnung habe. Wir haben keine Ahnung, was da alles passiert ist, wie das passiert ist. Oftmals versuchen Leute das zu erklären, alles, wie es funktioniert. Es gibt Dinge, die kannst du nicht verstehen. Versuch zu erklären, wie Gott in 7 Tagen die Welt erschaffen hat. Die Wissenschaftler regen sich auf und sagen, das muss Millionen von Jahren gedauert haben. Das kann gar nicht sein. Das geht nicht. Wie kann jemand von Neuem geboren werden? Wie funktioniert das, sagte Nikodemus. Das geht doch gar nicht, das klappt doch gar nicht. Wie funktioniert denn sowas? Da ist jemand, der kommt rein, sagen wir, der Herr Müller, du hast ihn heute gesehen, wie er drauf ist. Richtig gemeiner Kerl. Und am nächsten Tag siehst du ihn und er strahlt und er erzählt dir von Jesus. Wie ist es möglich? Versuch das doch mit deinem Verstand zu begreifen. Das geht doch gar nicht. Und er erzählt der Herr Müller, ja, sie glauben nicht, was mir passiert ist. Es ist wirklich unglaublich. Der Herr ist mir erschienen, hat mir in der Nacht einen Traum gegeben und ich habe ihm mein Leben gegeben. Es gibt Zeugnisse, die sind so fantastisch. Jemand, den ich kennenlernte, ich habe mehrere Leute kennengelernt, die aus dem Gefängnis kamen und die richtig krasse Sachen gemacht haben. Und einer von denen war längere Zeit ein richtig guter Freund von mir gewesen. Und er kam wegen schwerem Raub ins Gefängnis. Und er hat wirklich einen krassen Bruch gemacht. Da waren 2 Kassiererinnen, die er überfallen hat. Und die waren so nervlich fertig. Der hat die so eingeschüchtert mit Messer und mit allem Möglichen. Die sind in die Psychiatrie gekommen. Die eine war fertig. Die hat sich nie wieder davon erholt, soweit ich weiß. Er war ein richtig krasser Typ. Richtig krass war der drauf. Als ich gedacht habe, der war krass drauf, als ich ihn kennenlernte und erfahren habe, aber wie er krass drauf war, habe ich gedacht, okay, gut. Aber ja, habe ich sehr, sehr gemacht und wo wir rübergezogen sind, war es ein sehr, sehr guter Freund gewesen. Und aber dann durch die Entfernung und so weiter. Aber auf jeden Fall, der erzählte mir, in der Gefängniszelle hat er eine Begegnung mit Gott. Sein ganzes Leben wurde verändert. Jemand anders erzählte mir, er kam nach Hause, oder er war im Gefängnis, oder ich weiß es nicht, im Gefängnis war er, und da strahlte ein Licht, einfach durch die Gefängniszelle, obwohl da gar kein Licht war, strahlte da ein Licht. Und dieser jemand wusste, es muss Jesus geben. Ein anderer, ich liebe das, Er hörte von Jesus und er sagte, also wenn es diesen Jesus gibt, dann musst du beweisen, dass es dich gibt. Und er lag im Bett und auf einmal fing an, sein ganzer Körper gelähmt zu sein. Und es fing an den Zehen an und es ging hoch, immer höher. Und er sagte, nein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Und es kam immer höher, diese Lähmung. Und er sagte, das kann nicht sein. Und dann war es fast bis zum Hals. Da sagte er, okay, ich glaube, dass es dich gibt, Jesus. Und sofort ging alles wieder weg. An diesem Tag gab er sein Leben. Jesus versucht, diese Dinge doch mit dem Verstand zu begreifen, zu erklären. Es geht nicht. Menschen sehen Engel, Dinge passieren. Ach, und wie versuchen Leute das dann zu erklären? Ja, das ist ein religiöser Wahn, den die vielleicht haben können. Oder dies oder das. Wie werden die sich erklären, wenn sie eines Tages in der Hölle stehen? Wann wird dieser Wahn zu Ende gehen? Der Wahnsinn wird anhalten. Der wird nie zu Ende gehen. Wir können manche Dinge nicht erklären. Der Pharisäer, die versucht zu erklären, warum tut Jesus, was er tut? Wie kann er das tun? Wieso kann er das machen? Der ist doch gar kein Pharisäer, der ist doch nicht wie wir. Der hat nicht studiert, das ist ein Zimmermann. Warum geht das, was er macht? Sie haben es versucht zu erklären. Die Menschen bis heute versuchen sie, Dinge zu erklären. Aber weißt du, ich liebe es, Dinge einfach nicht erklären zu müssen. Sondern einfach zu sagen, davon will ich mehr. Halleluja. Ah, das ist so gut. Halleluja. Wisst ihr, es ist so interessant, dass es Orte gibt, wo die Gegenwart Gottes sich mehr manifestiert wie an anderen Orten. Und das ist so herrlich, darüber möchte ich heute sprechen. Das wird deinen Verstand echt hinterherhinken lassen. Es ist sehr, sehr interessant, dass wenn du nachguckst, wo heute, ich weiß die Orte nicht, ich habe mir nicht behalten, mir fällt schon schwer, Namen mir zu merken, ne? Und dann gewisse Orte, wo ich jetzt nicht drin wohne. Aber da gibt es einen Ort in Amerika, und da waren früher viel Veranstaltungen gewesen, Freizeiten, erweckliche Veranstaltungen einfach. Und da ist viel passiert. Und heute ist das Gebiet aber dort, wo das alles war, ein Zentrum für New Age. Und vieles, was vom New Agern da rauskommt, ist einfach da. Das ist einfach ein begünstigter Ort, wo die einfach da zusammenkommen und wo sehr viel okkulte Stimmung einfach ist. Und es gibt Orte auf dieser Welt, wo Leute hingehen, weil sie an diesen Orten bestimmte Erfahrungen machen können. Gibt es überall auf der Welt, im Okkulten und auch nicht im Okkulten. Es gibt Orte, wo du Gott einfach näher sein kannst. Ne? Ein Ort, der sehr, sehr faszinierend natürlich für alle Christen ist, ist zum Beispiel Jerusalem. So, wenn du nach Israel gehst, ich war noch nie dort, aber ich werde noch dort hinkommen. Kannst du es auch fest sagen, weißt du, ich war noch nie dort, aber du kannst jetzt sagen, ich werde dort sein. Ja, ich werde dort sein. Vielleicht werden wir zusammen dort sein. Amen. Wer weiß? Amen. Vielleicht. Wir werden vielleicht. Ja. das kann gut sein. Ich werde da sein. Es wird richtig cool. So, ich freue mich schon drauf. Aber es gibt so Orte, und da haben Menschen mehr Offenbarung wie an anderen Orten. Jemand erzählte mir mal, dass er an einem Ort war, wo 24 Stunden rund um die Uhr gebetet wird. Und er sagte, ich war an diesem Ort und sofort hatte ich Visionen gehabt. Das ging so schnell, das war faszinierend. So, es gibt Orte, wo einfach die Gegenwart Gottes mehr ist. Ja, wo steht das in der Bibel? Ja, genau. Und auf jeden Fall, ist das so wunderbar, wenn wir das wissen, dass es Orte gibt. Und ich werde nachher auch auf was Bestimmtes, denke ich, heraus. Ich weiß noch nicht so genau, aber mein Verstand hinkt auch hinterher, weißt du? Aber auf jeden Fall ist es interessant, Jakob lag an einem Ort und wusste nicht, dass das ein gesegneter oder ein besonderer Ort ist. Und es ist interessant, dass hier steht, Jakob sagte, hier ist eine Himmelspforte. Interessant, ne? Eine Himmelspforte. Das heißt, da war ein offener Himmel und er schlief. Und ohne es zu wissen, sofort hat er einen Traum gehabt und hat eine Offenbarung, die immens war, die wirklich immens war. So besondere Orte gibt es dort. Er kam wieder zurück an diesem Ort nachher, um Opfer zu bringen und so weiter. Interessant ist bei Mose, weißt du, warum hat Mose einfach nicht mit dem Herrn Gemeinschaft gehabt irgendwo? Warum musste er immer hoch auf diesen Berg? Gott rief Mose hoch auf den Berg.
So, das war nicht das Fitnessprogramm, das irgendwer gesagt hat, so Mose muss sich fit halten, deswegen muss er jeden Morgen hoch auf den Berg. Da kommt was runter. Empfange. Empfange. Achim, deine Heilung, empfange. Halleluja. Empfange deine Heilung. Halleluja. Huh. Amen. Sprechen Heilung aus. Gebieten diesem Krebs, er muss weichen im Namen Jesus Christus. Halleluja. Halleluja. So, und er war an diesem Ort, wo etwas Besonderes passiert. Auch Mose, er war an diesem Ort, wo Gott zu ihm sprach. Auf dem Berg, das erste Mal, als Gott zu Mose sprach, war er auch auf dem Berg. Auf dem Berg Sinai. Gott sprach zu ihm. Du siehst immer wieder, es gibt spezielle Orte. Elia, da sagte der Herr, habe ich irgendwann mal gepredigt, ich gehe zu diesem Ort und dort will ich zu dir sprechen. Es gibt Orte, wo der Herr zu uns sprechen kann. Und es gibt andere Orte, die im Gegenteil, wo einfach viel Finsternis ist. Wir sind mal mit einem Bruder, der heute nicht mehr hier ist, sind wir mal vor vielen Jahren durch die Straßen gegangen und haben gebetet. Durch Kreuz gegangen, haben gebetet. Und da sind wir um die Ecke gebogen und sind in eine Straße reingegangen. Und auf einmal kamen deprimierende Gedanken auf uns. Und es war richtig, es war so alles lustlos und alles deprimierend einfach. Und man hat sich gefragt, ob überhaupt irgendwas in Greiz passieren könnte. Ob überhaupt irgendwie der Herr was machen könnte. Es war alles irgendwie sehr, sehr deprimierend. Und dann bogen wir wieder um die Ecke und auf einmal, oh, uns ging es wieder gut und oh, was hat der Herr für Vision? Und dann sagte ich zu dem Bruder, weißt du was? Und der war eigentlich gar nicht so, überhaupt nicht prophetisch, eigentlich gar nicht prophetisch, null, gar nicht, null. Und ich sagte, weißt du was, eben ging es mir gar nicht gut. Und er sagte, mir auch nicht. Und ich habe gedacht, das hat nur mit mir zu tun. Ich sagte, das war an der Straße, wir sind eingebogen, bis zu der Ecke und dann da. Und er sagte, ja genau, das war bei mir genauso. Es gibt Orte der Finsternis. Und weißt du, dann gibt es wiederum Orte des Lichts. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass manche denken, es ist alles gleich. Weißt du, hast du schon mal gelesen, dass Jesus nach Nazareth kam und hat gesagt, er konnte wenige Wunderwerke dort tun? Natürlich, Theologen diskutieren über diese Stelle. Es gibt einen Haufen verschiedener Theorien. Die eine Theorie ist gut, die Leute kamen nicht zu Jesus, weil sie wussten, dass es der Zimmermann ist und deswegen konnte er nicht tun, ansonsten hätte er viel geheilt. Andere sagen, es hing einfach damit zusammen, die mit zusammen. Oder, aber wie auch immer, ich lasse die Bibelstelle heute einfach so stehen. Es ist interessant, dass es einfach bei Jesus auch war, wir sagen, der Berg der Verklärung. Also es war auf diesem Berg an bestimmten Orten und es ist interessant, wenn du siehst, der Teufel versucht auch immer noch heute Höhen einzunehmen. Denk einfach nur mal an Tibet. Sehr interessant, ich glaube der höchste Punkt auf Erden ist irgendwie, glaube ich, da, ne? Oder? Jenny ist nicht da, die hat Geografie studiert, die könnte mir jetzt helfen. Ja, ne? Und es ist interessant, der Feind versucht solche Punkte zu besetzen. Du siehst, es hat nicht aufgehört, aber viele Christen haben einfach heutzutage wenig Ahnung von diesen Dingen oder denken, das ist Blödsinn. Aber weißt du, es ist interessant, Gott hat Dinge vor. Satanisten sind sich dessen sehr bewusst und sie gehen auf Berge oftmals und opfern irgendwelche Dinge. Es ist sehr interessant, was da alles abläuft. Aber wir müssen verstehen, dass Gott auch bestimmte Dinge vorhat zu tun an bestimmten Orten. Und ich werde nachher auch nochmal erklären, was wir mit unserem Ort machen können. Und ich möchte erklären, bei uns jetzt im Haus. Es ist sehr, sehr interessant. Ich habe vorher in einem anderen Haus gewohnt und da war ich auch sehr hoch oben. Aber ich hatte einfach viele Kämpfe dort. Und es ist interessant, jetzt haben wir ein Haus, was uns gehört. Das heißt, meine Frau und ich sind eingetragen. Und es ist unser Land, wenn du so willst. Und weißt du, damit hast du Rechtsanspruch. Es tut etwas, wenn du ein Stück Land kaufst. Es ist interessant, wenn wir in Israel zum Beispiel sehen, die haben das Land eingenommen und jeder sollte ein Stück Land bekommen. Das gehört uns. Wir haben ein Mandat. Wir können da etwas festsetzen. Das hat eine ganz andere Auswirkung. Und interessant war, ich erinnere mich an einen Ort, wo wir gelebt haben, ungefähr 3 Jahre. Und ich habe 3 Jahre lang nicht eine Nacht durchschlafen können. Es war der Horror. Ich habe gebetet, ich habe gemacht. Du denkst, ja, vielleicht du kannst auch Orte freisetzen und beten. Das habe ich auch gemacht, woanders. In der Zeit bin ich eingeladen worden. Jemand hat mich angerufen, hat gemeint, hey, da spukt's, hier spukt's und was weiß ich. Gebetet, freigebetet. Die haben wie Babys geschlafen. Aber bei mir ging nicht. Gebetet, was das Zeug hält. Dann habe ich schon gedacht, vielleicht hängt das mit dem Ort zusammen, wie auch immer. Und dann habe ich irgendwo anders geschlafen, habe geschlafen wie ein Baby. Und dann habe ich gedacht, boah, irgendwas ist hier sehr, sehr finster. Das ist eine andere, aber davon abgesehen, möchte ich jetzt nicht mehr näher drauf eingehen. Auf jeden Fall, jetzt in diesem Haus ist es sehr, sehr interessant, wenn ich Gott wirklich mehr suchen will und mehr begegnen will und ich nicht durchbreche, gehe ich hoch auf den Dachboden in mein Büro. Zum Beispiel heute Morgen. Heute Morgen habe ich die Gitarre genommen im Wohnzimmer und habe gespielt und habe gedacht, und habe die zurückgestellt und bin hoch im Büro, ich schlage meine Gitarre an und bin sofort im Geist. Und jetzt sage ich dir was, dieser Ort auf meinem Dachboden, denkst du vielleicht, boah, das ist bestimmt Hammeraussicht. Ja, also wenn du das eine Fenster öffnest, siehst du genau auf die andere Hauswand. Und die ist jetzt nicht schön verputzt oder so. Wenn du aus dem anderen Fenster rausguckst, siehst du Häuser, Landschaft, hinten Wald. Ist okay. Aber weißt du, das ist nicht so, dass du sagst, wow, ich überblicke alles und Herr, wunderbar. Aber weißt du, es ist der höchste Punkt in unserem Haus. Und was interessant ist, ich habe diesen höchsten Punkt zu etwas Besonderem gemacht. Wie habe ich das gemacht? Indem, als alles noch nicht fertig war, kam ich zum Herrn und habe gesagt, Gott, ich brauche einen Ort hier in diesem Haus, wo ich dich anbeten kann. Und ich bitte dich, gib mir diesen Ort. Wir haben keine finanziellen Mittel, um diesen Ort zu schaffen. Aber ich will gerne ein Büro haben, wo ich dich anbeten kann. Und so habe ich gebetet und das freigesetzt. Und Gott hat gesagt, du kriegst das Büro. Also es ist so herrlich, Halleluja. Und auf jeden Fall waren wunderbare Geschwister da, die waren auf einem Seminar gewesen und die kamen auf mich zu und die sagten, wir haben gehört, dass du ein Büro brauchst und kein Büro hast. Und sagte ich, das stimmt. Und dann sagten die, wie schrecklich ist das? Ich fahr, ungefähr einmal im Jahr fahre ich zu denen dienen. Und die sagten dann, wie schrecklich ist das, weil du brauchst doch ein Büro. Wir profitieren davon, wenn du kommst und das ist wunderbar. Wir wollen dich segnen. Also rechne aus, was das kostet. Wir wollen was dazu beisteuern. Halleluja. Und weißt du, das sind Punkte, wenn wir anfangen zu beten, wir sagen, dieser Ort soll dem Herrn gehören. Und ich habe von Anfang an gesagt, dieses Büro wird ein Büro des Herrn sein. Und der Herr hat mir dieses Büro gebaut. Halleluja. So jedes Mal, wenn ich da reingehe, weiß ich, hier ist überall Gott. Das ist alles Gott. Alles. Und weißt du, ist so interessant, wenn wir verstehen, es gibt Orte, wo wir einfach anbeten. Und in diesem Büro, ich mache da nichts anderes, außer Gott anbeten und ins Wort zu gehen. Ich mache da sonst nichts anderes. Und ich merke, wenn ich da reinkomme, es ist ein Unterschied. Es macht etwas. Weltliche Leute können das auch spüren. Wir hatten schon Leute auch in Wohnungen damals gehabt. Sie kamen rein und wurden vom Geist ergriffen und wussten gar nicht, was passierte. Aber weißt du, da wo wir anbeten, passiert etwas. Wir haben hier ein Banner, da steht, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Eine andere Übersetzung gefällt mir sehr gut, sagt, Gott baut im Lobpreis seinen Thron. Das heißt, es hat viel mit Anbetung auch zu tun. Auf den Höhen wurde geopfert, da wurde angebetet, wenn du so willst. Da waren Orte der Anbetung. Wenn du überlegst, Tibet oder die anderen, wo die auf den Höhen sind, was tun sie da? Sie beten an. Ja, sie beten nicht Gott an, sie beten andere Dinge an. Aber es hat eine Auswirkung. Es hat eine Auswirkung. Hab mal Berichte gesehen und gelesen von einem Ort. Der Ort war verhext gewesen und da war mehrere Zeugnisse, es ist nicht nur eine einmalige Sache gewesen, es gibt mehrere Orte. Und da waren Leute und die haben diesen Ort einfach verzaubert und die Leute haben sich gefürchtet von diesen Leuten. Und dann kamen Christen und die haben überlegt, okay, was ist ein Schlüssel für diesen Ort, für dieses Ding einfach. Und haben sie erfahren, du, da ist ein okkulter Onkel, okkulte Tante, was weiß ich, und sind die hier dann hoch. Und die Einwohner, die haben gewarnt, haben gesagt, du kannst ja nicht einfach hochgehen. Der muss nur einen Spruch machen und du fällst sofort tot um. Da geht keiner einfach so hoch. Das traut sich keiner. Und die haben gesagt, du, wir haben einen mächtigen Gott und wir glauben an Gott und wir fürchten uns nicht. Und haben gesagt, ihr seid dumm. Ihr werdet sterben. Ihr werdet hochgehen und ihr werdet dort sterben. Ihr werdet umkommen. Aber die kannten Gott sei Dank ihren Gott. Und die sind hochgegangen. Und dann habe ich gesehen, dieser Mann, der saß in der Hütte oder Frau, ich weiß nicht mehr, was das war, und die hat sich geweigert rauszukommen. Mann war das, hast du auch gesehen, ne? Der wollte nicht rauskommen. Der hat Angst gehabt. Ein anderer wäre reingekommen, der wäre hochgegangen, der hätte ihn platt gemacht. Und die hatten Angst gehabt. Aber weißt du, wenn der Bann gebrochen wird, oder als der Bann gebrochen wurde über bestimmte Personen und so weiter, der Ort wurde frei. Dinge sind passiert. Weißt du, wenn du Erweckungen mal anguckst, die passiert sind, da gibt es manche Erweckungen, die sind passiert und die haben kein Gefängnis mehr gebraucht. Die Orte wurden verändert. Vorher war da so viel Finsternis. Und das ist auch ein Punkt. Finsternis und Licht treffen oftmals sehr stark aufeinander. Wenn du so Punkt, es ist so Finsternis und Licht. Das ist sehr, sehr interessant. Ich kam mal in Kontakt mit einer Satanistin. Und wir konnten so leicht mit ihr über Jesus reden. Und die war so offen für das Evangelium. Ich habe gesehen, so Finsternis und Licht prallen oft sehr krass aufeinander. Und manchmal denkst du, oh, die bösen, okkulten Leute und was weiß ich. Aber weißt du, wie Gott da wirken kann, wie auf einmal ein offener Himmel da ist und was da passiert? Ist immens. So Finsternis und Licht treffen oftmals aufeinander. Weißt du, und Leute sagen dann immer, ja, weißt du, auch in der Gemeinde, wir müssen sorgen, das Fleisch müssen wir alle töten, es darf kein Fleisch mehr sein und dann werden wir Erweckung haben. Mhm. Meinst du? Ich kann mich erinnern, als wir angefangen haben, in den ersten Monaten habe ich davon gesprochen, weißt du, dass Gott uns erwecken möchte. Und da kam eine intelligente Person auf mich zu und hat dann gesagt, nein, Gott wird keine Erweckung schenken hier. Niemals wird das passieren, weil ich kann dir auch den Grund sagen. Letztens haben die in der Jugend da irgendwie so dunkel gemacht im Gottesdienstsaal. Und haben da irgendwie Lobpreis schon gemacht, ja, aber dann haben die um das Kreuz ein rotes Tuch gelegt. Wenn man das Kreuz Jesu beschmutzt, wird es keine Erweckung geben. Ist so einfach, ne? Vom Verstand her. Wir hängen das Tuch ab und haben Erweckung. Und er hat sich aufgeregt. So wird keine Erweckung. Da ist so viel Fleisch in der Jugend, so viel Fleisch. Und ich frage mich immer, die regen sich übers Fleisch auf. Aber da gibt es so eine Bibelstelle, die fasziniert mich immer wieder. Und da steht nämlich, ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Lass uns das Fleisch wegholen, bitte. Interessant. Weil weißt du, was Erweckung braucht? Unser Fleisch braucht Erweckung. Ich weiß nicht, wie es mit deinem Fleisch ist. Aber weißt du, viele denken, wenn wir ganz heilig leben, kommt der Heilige Geist mehr. Wir brauchen mehr den Heiligen Geist, damit wir heilig leben können. Wir brauchen ihn mehr. Mit dem Fleisch heraus Gott zu lieben, ist sehr anstrengend. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen ihn. Ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und jetzt sind Leute verwirrt manchmal und sagen, wie kann das sein, dass in der katholischen Kirche die Leute das und das erleben? Die dürften das doch gar nicht erleben. Weißt du, wenn der Herr seinen Geist ausgießt, es ist in unserer Verantwortung, was wir damit machen. Und manche Leute denken, das ist ein Orden von Gott. Du kannst den Heiligen Geist haben und trotzdem kannst du mit einem Bein bei Gott leben und mit einem Bein in der Welt leben. Das kannst du tun. Du bist imstande, den Heiligen Geist zu bremsen. Der Heilige Geist ist keine Auszeichnung für uns, dass wir sagen können, wow, er ist mit uns. Es kommt jetzt drauf an, was wir damit machen. Was machen wir mit dem, was Gott uns gegeben hat? Was machen wir mit dem, dass der Heilige Geist in uns ist? Was tun wir jetzt damit? Wir sind jetzt imstande, unser Fleisch zu überwinden, oder wir sind imstande, mit unserem Fleisch den Heiligen Geist zu dämpfen. Es liegt in unserer Verantwortung. Aber eins ist klar, jeder von uns braucht den Heiligen Geist. Und Gott hat mir den Heiligen Geist nicht gegeben, als ich schon sehr viel in Reinheit und Heiligkeit gewandelt bin. Der hat mir den gegeben am Anfang. Wir wären doch so, nee, wir müssen erstmal warten. Also sowas Kostbares, den Heiligen Geist, kannst du nicht einfach auf alles Fleisch ausschütten. Da muss erstmal schon was bewiesen werden. Und vor allem auf alles Fleisch. Komm schon. Interessant, oder? Ich finde diese Aussage sehr interessant. Ich habe gesehen, dass Weltliche vom Heiligen Geist sehr berührt waren. Ich habe erlebt, für einen Weltlichen habe ich gebetet und der ist zu Boden gegangen, im Geist. Aber es hat nicht lange gedauert, da hat er sein Leben Jesus gegeben. Wie hast du dich bekehrt eigentlich? Hast du aus dem Fleisch heraus verstanden, Jesus ist der Herr und ich muss ihm mein Leben geben? Hast du verstanden? Klar, ich muss von neuem geboren werden. Da war etwas, was dich gezogen hat und dieses Etwas war der Heilige Geist. Es war der Heilige Geist. Es lohnt sich zu studieren, was der Heilige Geist macht. Der Heilige Geist überführt von Sünde.
Mein Fleisch braucht viel Heiligen Geist. Weiß nicht, wie es mit deinem ist. Aber ansonsten, wir verstehen gar nicht, dass wir überhaupt sündigen. In manchen Denken denkst du, das ist normal. Aber wenn der Heilige Geist kommt und du bekommst Offenbarung und du bekommst Dinge, fängst du an, ein heiliges Leben zu führen. Warum? Weil der Heilige Geist in dir ist und er hat großes Interesse an Heiligkeit. Und wenn der Heilige Geist in uns lebt, werden wir in Heiligkeit anfangen zu wandeln. Halleluja. 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 Ah, es ist so schön. Ah, sowas bringt Religiöse in Verwirrung. Wirklich, es bringt sie in Verwirrung. Wie kann das eigentlich ganz so sein? Weißt du, ich habe öfter erlebt, Religiöse kämpfen mit dem Heiligen Geist, aber andere sind offen mit dem Heiligen Geist und fangen an, Dinge zu erleben, wo wieder Religiöse damit kämpfen. Das bringt es mit sich. Und bei Jesus war das auch so, immer wieder stand er in Konflikt und Religiöse haben sich aufgeregt. Das wird immer so sein. Wir müssen uns nicht aufregen, dass Religiöse sich über uns aufregen. Wir müssen uns aufregen, wenn sie sich nicht über uns aufregen. Wir regen uns über das Falsche auf und denken, oh, das hat er sich wieder geärgert. Halleluja. Über was hat er sich geärgert? Darüber, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Preis dem Herrn. Halleluja. Wunderbar. In meiner Abfallzeit wollte ich religiöse Leute sehen. Die haben nur den Zeigefinger gehoben. Aber da war einer, der mir grundlegend hängen geblieben ist. Wir waren Schlitten gefahren. Denkst du vielleicht, Jugendliche, die Schlitten fahren? Ja. Aber wir haben Drogen genommen und dann kamen wir auf die Idee. Und dieser Berg, wo wir die Idee hatten zu fahren, den sind auch keine Kinder runtergefahren. Also das war wirklich irrsinnig, dieser Berg. Ich weiß gar nicht, so normal kommt man auf so Ideen nicht. Aber der Punkt ist der, auf diesem Berg konnte auch gar kein Auto fahren, weil der so steil war, so vereist alles. Und da ist doch irgendwie, bevor das so vereist war, ein Auto hingekommen mit einer Gruppe von Christen. Und diese Gruppe von Christen, die konnten nun jetzt nicht weg. Und die haben überlegt, wie kommen sie weg und haben Schneeketten besorgt und waren drum und dran. Und wir sind diesen Berg wie die Verrückten runter. Und da war einer, der konnte nur gebrochen Deutsch. Ich erinnere mich, meine Sicht ist ein bisschen vernebelt in dieser Zeit. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Aber da war auf jeden Fall, da war jemand. Das haben andere auch gesehen. Also da war schon jemand. So. Und dann kam dieserjenige auf mich zu. Ich weiß nicht, ob noch jemand dabei war, ob er ein bisschen gedolmetscht hat oder so. Das weiß ich nicht mehr. Aber er gab mir eine Botschaft vom Herrn. Er kam nicht mit dem Zeigefinger und sagte nicht, hey, was machst du dies? Er gab mir eine simple Botschaft, die einen Stich in mein Herz gab. Und ich wusste ganz genau, ich muss umkehren. Es waren viele Punkte in meinem Leben, die mich dann wieder zur Umkehr gebracht haben. Aber das war definitiv einer. Und weißt du, das sind so Punkte, wo man einfach sehen kann, weißt du, Gott möchte reden, Gott möchte etwas machen. Aber wir müssen bereit dafür sein. Wir müssen dieser Ort sein, wo Gott wirken kann, wo Gott etwas tun kann, wo Gott uns gebrauchen kann. Interessant, ne? Wo war das, wo ich Schlitten gefahren bin? Auf dem Berg. Nein. Also, das ist mir jetzt aber gerade eingefallen. Das hat aber, ja. Es ist interessant, Gott liebt es, so Orte einfach so festzumachen, was Bestimmtes zu machen. Es ist interessant, er hat sich ein Volk ausgewählt. Er hat sich ein Volk ausgewählt. Er hat gesagt, alle anderen sind wie eingefropft. Aber das ist mein auserwähltes Volk. Gott liebt es, ein Volk auszuwählen. Gott liebt es so, in Orten, in Städten etwas zu machen. Er liebt das einfach. So, und es ist interessant, als die Tempeleinweihung war, unter Salomo, es ist sehr, sehr interessant, dort lesen wir in 2. Chronik 5, Vers 11, und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, denn alle Priester, die anwesend waren, hatten sich geheiligt, ohne Rücksicht auf die Abteilung. Warum steht da unten? Das ist ganz besonders gewesen. Eigentlich kamen immer bestimmte Abteilungen dran. Das zu erklären ist jetzt nicht mein Thema. Auf jeden Fall waren da ganz viele Abteilungen und so weiter und dies und das. In den Abteilungen dann auch verschiedene Leute, die dann dran kamen, wo das losgeworfen worden ist. So. Ne? Aber jetzt haben die sich alle geheiligt. Ohne Rücksicht.
alle, obwohl wir wussten, wir werden vielleicht überhaupt gar nicht drankommen, unsere Abteilung ist gar nicht dran, das heißt, aus unserer Abteilung kann auch gar kein Priester jetzt drankommen, wo das Los hinkommt, alle haben sich geheiligt, es war eine Tempeleinweihung, ein besonderer Moment, alle. Und als auch die Leviten, alle Sänger, Asaf, Heman, Jedutun und ihre Söhne und ihre Brüder in weiße Leinen gekleidet dastanden mit Zimbeln, Harfen und Lauten östlich vom Altar und bei ihnen 120 Priester, die auf Trompeten bliesen. Das war es, wie wenn die, welche die Trompeten bliesen und sangen, nur eine Stimme hören ließen, um den Herrn zu loben und ihm zu danken. So interessant, hier ist die Tempelanweihung und jetzt kommt das Lobpreisteam und da waren viele Trompeten und dies, Zimbeln und Harfen und kannst du dir vorstellen, das war voll mit Leuten. Was für ein Lobpreis, das war. Und jetzt fingen die an und da steht, die bliesen die Trompeten, das war wie eine Stimme. Da war komplette Einheit im Lobpreis da. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Gott baut im Lobpreis seinen Thron. Das kam nicht zusammen. Und wie ein Mann, manche denken heute immer noch, müssen wir drüber lachen, dass der Lobpreis ein Vorspiel oder, wie sagt man, ein Vorprogramm für die Predigt wäre. Komm, wir lachen mal alle. Ne, wie irrsinnig. Ne? Gott zu anbeten ist das Vorprogramm. Das ist das Hauptprogramm. Das ist wirklich schlimm. Wirklich schlimm. Erinnere mich mal, jemand war eingeladen und haben die angebetet. Wow. Und da kam eine Frau vorne und sagte zu dem Prediger, sag mal, wie lange geht der Lobpreis noch? Wann fängt die Predigt an? Der so, keine Ahnung, ob die Predigt überhaupt anfängt. Ist gerade so gut. Halleluja. Oh, ja, die arme Frau. Guck, überleg dir mal, die im Himmel. Steht da. Das Vorprogramm geht ewig. Und dann geht die Frau, wie lange geht das hier noch? Boah, nur eine Ewigkeit. Man fängt die Botschaft an, man kommt der Evangelist. Das war jetzt ein Insider. Den verstehen nur Evangelisten. Das war ein Evangelistenwitz, ne? Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten, Zimbeln, ja mit Musikinstrumenten, interessant ist auch in der Hütte Davids, das musst du verstehen, Salomo war der Sohn Davids und Davids hatte Musikinstrumente anfertigen lassen zuhauf für den Lobpreis Gottes. 24 Stunden Gebet im Hause Davids, da war ein Haufen Instrumente. Die hat er alle machen lassen für das Haus des Herrn. Da war ein Haufen Instrumente, kannst du dir das vorstellen? Ich liebe Instrumente. Da waren alle möglichen Instrumente. Halleluja. Und er hat die gemacht für das Haus Gottes. Er hat die extra herstellen lassen. So, also hatten die genug von den Musikinstrumenten. Ja, mit Musikinstrumenten. Jetzt wird nicht weiter aufgezählt. Nur Trompeten und Zimbeln. Schon mal gut, Trompete. Hast du schon mal gehört, wie laut eine Trompete ist? Manche denken so manchmal, ah, der Lobpreis ist zu laut. Hast du schon mal eine Trompete erlebt im Lobpreis? Eine? Und jetzt haben wir da gelesen, 120 Priester mit den Trompeten. Mensch, müssen das denn 120 sein? Reichen doch nicht zwei oder drei? 120, das ist so laut. Halleluja. Die hatten da irgendwie dieses Problem nicht, weil das Gute war bei denen, die hatten auch keine Knöpfe, um leise zu drehen. Heute im Lobpreis, wenn die sagen, ist zu laut, kannst du immer leise drehen. Das hatten die gar nicht. Ich wünsche mir manche Leute so zeitversetzt, weißt du? So für ein paar Minuten oder so. Sonst würden die wahrscheinlich sterben, ne? Und dann wünsche ich mir so, wo ist der Techniker hier eigentlich? Wo ist der Techniker, der, und dann gehen die rum, wo ist der Techniker? Was? Der an den Knöpfen dreht. Was für Knöpfe? Wir haben nur welche, die Knöpfe drücken an der Trompete. Meinst du die 120 da? Können die leise machen? Wie jetzt? Ah, wie wunderbar. Und die konnten das nicht, ne? Trompeten, Zimbeln, ja, mit Musikinstrumenten. Und mit dem Lob des Herrn, dass er gütig ist und seine Gnade ewig wird. So hatten die Lobpreis wie eine Stimme. Sie standen alle davor, sie wussten um alles, was es geht. Wir ehren den Herrn. Und dann passierte etwas. Das Haus des Herrn wurde mit einer Wolke erfüllt. Die fingen an, den Herrn anzubeten. Sie brachten ihm Lobpreisopfer, brachten Lobpreis da. Und auf einmal wurde eine Wolke sichtbar im Haus und hat das ganze Haus erfüllt. Die Wolke hat das ganze Haus erfüllt. Was hatte das für eine Auswirkung? Das war ja das Vorprogramm, das Hauptprogramm soll ja noch kommen. Jetzt gucken wir mal, was die Leute im Hauptprogramm gemacht haben. So dass die Priester wegen der Wolke noch nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Halleluja. Die Priester wollten jetzt den Dienst verrichten, aber sie konnten es nicht. Jetzt dein Verstand, warum sollte Gott das verhindern? Aber Gott hat es doch eingesetzt mit den Priestern, oder nicht? Gott kam einfach in diesem Lobpreis und erfüllte das Haus und keiner war mehr imstande, irgendeinen Dienst zu machen. Die konnten gar nicht mehr irgendwas machen. Halleluja! Halleluja! Woo! Das ist doch so schön. Sie konnten nicht hinzutreten. Ja, wie willst du es auch machen in der Wolke? Ich stelle vor, da ist eine riesen Wolke, jetzt soll ich predigen. Hallo? Ist da jemand? Hier sollst du Lobpreis machen, du kommst gar nicht mehr auf die Bühne. Du siehst gar nichts. Und da ist nicht nur, dass du nichts siehst, sondern es ist eine Schwere der Herrlichkeit Gottes in diesem Raum gewesen. Eine Herrlichkeit, die einfach alles erfüllt hat. Und jetzt wird das erklärt, jetzt habe ich vorgegriffen. Es wurde erklärt, warum konnten die Priester den Dienst nicht verrichten? Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Es ging nicht einfach nur eine Wolke war im Haus, sondern die Herrlichkeit erfüllte das ganze Haus Gottes. Ich bin überzeugt, dass wir von der Herrlichkeit Gottes noch sehr weit entfernt sind und dass viele Dinge noch aufstehen und dass wir in zukünftigen Zeiten mehr von der Herrlichkeit Gottes erfahren werden und erfahren müssen. Was es bedeutet, in der Herrlichkeit zu sein. Manche kommen aus dem Gottes, die sagen, oh, das war herrlich. War es die Herrlichkeit? Es war seine Gegenwart, die ist wunderschön, wunderbar. Aber war es die Herrlichkeit? Es ist sehr, sehr interessant, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, was Herrlichkeit betrifft. So, und hier war ein Lobpreis, der Gott so angenehm war. Und hier sehen wir, er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Er baute einen Thron in diesem Lobpreis. Es passierte dort etwas in diesem Lobpreis. Halleluja. Und weißt du, darum geht's, wenn wir auch den Herrn preisen, auch was wir heute Morgen gemacht haben. Es geht nicht darum, weißt du, was denken wir, oder es geht einfach darum, was denkt der Herr? Wir erheben jetzt Gott. Wir erheben jetzt seine Größe. Wir erheben jetzt seinen Namen. Halleluja. Und dann kämpfst du. Vielleicht kommt dann dein Verstand und sagt, ja, aber was bringt das jetzt 10.000 Mal zu sagen? Jedes Knie wird sich beugen. Proklamier es, dass jedes Knie sich beugen wird. Weil das rufen wir aus und Gott wird diese Worte nehmen und wird sie verwenden und die Leute werden ihre Knie beugen. Wir bauen im Geist Gemeinde. Viele haben davon keine Ahnung. Geh mal auf manche Gemeindebauseminars und frag, okay, wie baut ihr im Geist Gemeinde? Wie im Geist, hä? Strategisch müssen wir vorgehen und wir brauchen dies und das und dann machen wir dies und das und das und das und das. Wie strategisch war Gott? Ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Ja? Wie, was meinen Sie mit alles jetzt? 120 Leute erstmal. 3000 Leute an einem Tag, sehr strategisch. Die waren total strategisch, klar, die 3000 Leute haben sie sofort alles, genau, ja, jetzt machen wir die Taufe, machen wir ein Tauffest erstmal. Genau, wie machen wir das denn jetzt? Okay, einer kann nicht alle taufen, oh, es sind 3000, ne? Hast du mal durchgezählt? 3000, okay, wie bringen wir die unter? Sie trafen sich nämlich täglich in den Häusern, welcher Hauskreise, was weiß ich, das war alles vorher schon geplant, stimmt's? Die hatten ja ein paar Tage Zeit zu planen, ne, dass die 3000 Leute kommen. Und die hatten die Stühle auch schon alle mit, genau. Als der Heilige Geist gefallen ist, waren die ja unten dann auf dem Marktplatz. Da haben sie nämlich ihre Stühle alle hingestellt. Genau. Die waren sehr, sehr strategisch. Wenn manche Menschen versuchen zu erklären mit dem Verstand, was da passiert ist, dann kann man nur lachen. Hast du mal gelesen, wie Jesus Leute geheilt hat auf die kurioseste Art und Weise? Das wird uns einen Haufen Ärger einbringen mit manchen Leuten. Einen Haufen Ärger. Und immer wieder siehst du, Gott tut Dinge, und das sind Dinge im Geist, die wir im Geist erfassen können, und im Geist sind sie für uns logisch. Die sind logisch. Die sind nicht unlogisch. Die sind logisch. Das ist ja genau. Halleluja. Ja, die konnten ja nicht hinzutreten. Warum? Ja, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus erfüllte. Hä, wie? Ja, das geht doch gar nicht, oder? Wenn die Herrlichkeit des Herrn das Haus erfüllte. Die konnten ja gar nicht, deswegen. Halleluja. Das sind wie die Leute, die kommen und sagen, weißt du, ich glaube nicht an Jesus. Hast du ihn schon mal erlebt? Nein. Sollen wir das ändern? Mit was? Mit logischen Argumenten? Nein, ich lege dir jetzt meine Hand drauf. Und dann pass auf, was passiert? Das ist ein Unterschied, wenn du dich vom Verstand aus bekehrst oder wenn du eine Begegnung mit Jesus Christus hattest. Diese Begegnung mit Jesus Christus kann dir keiner mehr nehmen. Keiner. Du hast ihn erlebt. Es geht gar nicht. Die Leute haben immer versucht zu erklären, aber Gott gibt es gar nicht. Und in meiner Anfangszeit habe ich das einfach so naiv rausgehauen und habe gesagt, doch klar, habe ihn doch gesehen. Hä, wie gesehen? Na, er war da. Dann war ich manchmal dann auch so, Leute gesagt haben, nee, das kann nicht sein. Doch, heute Morgen habe ich erst mit ihm geredet. Das ist doch Blödsinn. Warte mal. Willst du ein Wort von ihm hören? Erlebe, wir müssen mit den Leuten nicht diskutieren und ihnen irgendwas beweisen. Wir können einfach nur hören und was sagen. Und darauf komme ich jetzt, weißt du, nämlich Gott hat etwas vor mit diesem Ort und er hat was vor mit deinem Ort. Du bist nämlich ein wunderbarer Ort. Ich kannte mal jemanden, der hieß Ort mit Nachnamen. Halleluja, der würde sich jetzt in der Predigt freuen. Du bist ein Ort Gottes. Lass deine Augen Tag und Nacht offen stehen über diesem Haus. Es ist nach der Tempeleinweihung, nächsten Kapitel, Vers 20. Von dem du gesagt hast, dass du deinen Namen dahinsetzen willst, dass du das Gebet erhörst, dass dein Knecht zu dieser Stätte gerichtet betet. Steht, lass deine Augen Tag und Nacht offen stehen über dieses Haus, über dem Ort. Jetzt denkst du vielleicht, Stefan, das ist im Alten Testament. Was hat das da zu tun? Hast du schon mal gelesen, dass der Tempel wieder gebaut werden soll? Hast du gelesen, dass es einen bestimmten Ort dafür gibt? Das hat sich nicht geändert. Es ist immer noch interessant, dass es bestimmte Orte gibt, wo Gott etwas tun will und etwas tut. Halleluja. Und gehen wir mal ins Neue Testament rein. Halleluja, da kannst du mal aufschlagen, Epheser 2. Halleluja. Epheser 2, Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger des Heiligen Geistes und Gottes Hausgenossen. Das einzige Mal, wo ich Genossen gut finde, das Wort. Wir sind Gottes Hausgenossen. So, Genossen, hört zu. Siehst du auch, die Welt hat es daraus wieder geklaut. Es ist einfach geklaut. Wir waren schon vorher Genossen. Da steht drin, kann ich ja auch nichts für. Und jetzt, hör zu, Genossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus, liebe Genossen, der Eckstein selbst ist. Halleluja. Und jetzt, liebe Genossen, in dem ganzen Bau. Ich wusste nicht, wie gesalbt Genossen sein können, das Wort. Halleluja. Ich wünschte, zu der damaligen Zeit, wenn ich so da gewesen wäre, in irgendeine Versammlung rein zu paar zu sagen, Genossen! Wir sind Hausgenossen, Halleluja! Wow! Und dann die Salbung von heute Morgen. Halleluja. Das ist wunderbar, ne? Hausgenossen. Das ist ein wunderbares Wort, finde ich. Ne? Ich finde es schön, dass das in der Bibel steht. Ich finde es schön. Halleluja. Ne? Es ist schade, manche Begriffe, dass sie so beschmutzt worden sind. Das ist genauso, hier in Deutschland jetzt zu sagen, wir meditieren über das Wort, hat für viele direkt irgendwie, Meditation gefährlich, weißt du? Und so viele Worte sind so missbraucht worden und in Dreck einfach gezogen worden, weißt du? Ja? Manche Leute, die machen jetzt Holy Yoga, ne? Heiliges Yoga und so weiter. Weißt du, und das Wort Heiligkeit, du siehst, Begriffe werden einfach beschmutzt. Oder Ehe, zum ersten Mal in der Steuererklärung, wenn du die jetzt machen musst dieses Jahr, kannst du das erste Mal anklicken, habe ich vorher noch nie gehabt, das erste Mal eine gleichgeschlechtliche Ehe, oder nicht? Kannst du jetzt ankreuzen. Habe ich das erste Mal jetzt in meinem Leben, da konnte ich so, nein! So, aber war interessant, ne? Oder nicht interessant, traurig. Aber da siehst du, wie das zweckentfremdet wird, Ehe und dieses Dings, ne? Und deswegen, manche so Begriffe finde ich gut. Wir sind Hausgenossen. Was sind Gegner oder so, Feind, ganz, weißt du, So. Indem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Hier siehst du, Gott geht es immer noch um einen Tempel, der gebaut wird. Die Gemeinde, der Leib, ist ein Tempel, der wächst. Und jetzt kommt's. In dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Gott baut eine Wohnung im Geist. Er baut die, er tut die, er macht die. Und das Wunderbare ist, dass wir als Hausgenossen Gottes und als Mitbürger des Heiligen mit hineingefügt, wir werden mit auferbaut zu einer Behausung im Geist. Das heißt, es gibt einen besonderen Ort. Das ist das Haus Gottes, das aber unsichtbar, wenn du so willst. Es gibt einen Tempel, der aktuell da ist, der auch unsichtbar ist. Wir sehen den nicht, aber der Herr baut an ihm. Er baut an diesem Tempel. Er baut aktuell, er baut da dran. Er bereitet seine Braut. Er baut diesen Tempel. Und du kannst Teil davon sein. Ich kann Teil davon sein. Das ist so wunderbar. Wir lesen, wir werden mit auferbaut zu einer Wohnung im Geist. Und was glaubst du? Diese Wohnung, dieser Ort, also du, mit was soll er erfüllt sein? Mit seiner Herrlichkeit. Er soll erfüllt werden mit seiner Herrlichkeit. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Bei der Furcht des Herrn weiche ich vom Bösen. Ich werde nicht mehr imstande sein, gewisse Dinge zu tun. Herrlichkeit kommt. In der Herrlichkeit sind alle Dinge möglich. Und manche Dinge unmöglich für dich zu tun. Wir brauchen die Herrlichkeit Gottes. Das ist so wunderbar zu sehen, wenn wir verstehen, diesen Ort, hier Begegnungszentrum Greiz, wir können ihn zu einem Ort machen, der Oase. Wie können wir das tun? Indem wir Gott anbeten zum Beispiel. Wie sehr hat sich das verändert, wenn du nachdenkst, denk doch einige Jahre noch zurück, wie der Lobpreis sich verändert hat. Wie die Einstellung sich verändert hat, Gott zu dienen. Kannst du dir die Zeit noch vorstellen? 20 Minuten Lobpreis, dann war abgehakt. Die meisten saßen auf ihren Stühlen. Ein paar haben die Liedchen mitgetrellert. Aber heute, wir suchen Gott und wir haben eine ausgedehnte Lobpreiszeit. Und keiner kommt nach dem Gottesdienst und sagt, aber wie es damals dann immer so gewesen ist, Herr Pastor, die Lobpreiszeit war zu lang und bei Ihrer Predigt ist mir aufgefallen, die ging auch sehr lang. Ich kann mich noch erinnern, wenn ich dann mal Schlips angehabt habe, da wurde ich umringt. Heute siehst du gut aus, Pastor, heute gefällst du uns. Ich habe schon lange keinen Schlips mehr angehabt. Aber ich habe gemerkt, die Salbung kommt auch ohne Schlips. Es ist phänomenal. Das heißt, es liegt nicht an Klamotten. Mir begegnet mal jemand, der sagte, weißt du, das Geheimnis eines gesalbten Lobpreises ist zum Beispiel auch, dass man sich richtig anzieht. Und dann hat die Person mir erzählt, sie hat zum Lobpreis immer rote Schuhe an. Weil es ist einmal passiert, da hatte sie schwarze Schuhe an und dann war die Gemeinde verwirrt und hat die ganze Zeit während dem Lobpreis gedacht, warum hat er schwarze Schuhe an und nicht rote? Es dieser Gemeinde wäre für mich die Frage generell, ob ich da Lobpreis machen soll. Wenn da 200 Mann auf meine Schuhe gucken. So, auf jeden Fall, es ist so wichtig zu verstehen, wir sind eine Behausung im Geist und Gott will uns aufbauen. Das heißt, er will uns mit einfügen. So, und der Heilige Geist ist dazu da, dass wir uns einfügen lassen von ihm. Und weißt du, der Heilige Geist ist nicht dazu da, weil manche Leute denken, der Heilige Geist kommt, damit wir ein bisschen Action oder ein bisschen Spaß haben. Hallo? Es geht darum, sich einzufügen. Ich kann mich erinnern, als der Heilige Geist angefangen hat, in unsere Gemeinde zu kommen und wir viele gute Dinge erlebt haben, sind nach einiger Zeit viele gute Menschen gegangen. Weil der Heilige Geist viele Dinge bei den vielen guten Menschen hervorgeholt hat. Die nicht viel und gut, die viel waren, aber nicht gut. Und sie wollten sich dem nicht stellen und wollten nicht mit dem Herrn gehen und sagen, nein, dann gehe ich raus. Und fingen an, gegen das zu gehen. Gegen was konnten sie gehen? Dann einer kam und sagte, weißt du, ich finde es so schlecht, dass die Leute umfallen in unserem Gottesdienst. Sag ich, ja, und wer ist schuld? Ja, du. Sag ich, warum? Ich bete doch nur. Sag ich, ja, pass auf. Ich werde die nicht anfassen im nächsten Gottesdienst. Nur beten. Ich bete nur. Ich kann ja gar nichts dafür. Oh, und es ist so schwer für die Leute dann, weißt du? Ich kann ja nicht sagen, ja, hör auf zu beten. Mach mal jetzt. Ist mir so blöd, ich geh raus. Und weißt du, das hat uns einen hohen Preis gekostet, zu sagen, wir gehen weiter mit dem Herrn. Wir wollen den Heiligen Geist nicht dämpfen. Aber dieser Preis zu bezahlen, war das Beste, was wir zusammen machen konnten. Es war das Allerbeste. Aber der Heilige Geist, er will weiterwirken. Er will tiefer in unseren Herzen wirken. Er will etwas tun an unserem Herzen. Es ging darum, letzte Woche, hatten wir in der Zeit mit dem Herrn, mit unseren Kindern, das Thema Beschneidung. Zum ersten Mal haben unsere Kinder begriffen, was Beschneidung heißt. So interessant, ne? Erinnert mich manchmal auch an Erwachsene. Sagt irgendwas, alle nicken und sagen Amen, ne? Und dann fragst du die Kinder so nach, und was bedeutet Beschneidung? Haare schneiden? Nein. So, und dann haben wir mit den Kindern gesagt, was es bedeutet, Beschneidung, was da gemacht wurde. Ne? So, den Mädels war das jetzt nicht so egal wie dem Jungen. Aber dann haben wir erklärt, pass auf, jetzt ist etwas anderes. Es hat nicht aufgehört, die Beschneidung. Viele denken oftmals, im Alten Testament, das hat ja aufgehört und das hat ja aufgehört. Die Beschneidung hat nicht aufgehört. Bist du beschnitten, Stefan? Und wie? Aber richtig doch. Echt? Ja, an meinem Herzen. Die Beschneidung hat nie aufgehört. Das Neue Testament erzählt von der Beschneidung der Herzen. Und das ist das, was jetzt passiert. Die Herzen werden beschnitten. Und so viele Dinge, Leute sagen, ah, das ist nicht mehr dran. Der Heilige Geist will ein Werk an unserem Herzen tun. Er will es zurechtschneiden, er will es beschneiden. Da passieren Dinge im Geist. Du kannst das ja jetzt nicht sehen. Damals konntest du sehen, ah, die sind beschnitten, ah. Das war ein sichtbares, äußeres Zeichen. Und vielen Menschen geht es um sichtbare, äußere Dinge. Und manchmal bin ich es leid. Weil mir persönlich geht es um das, was der Herr in mir tun kann. Viele sind begeistert, was der Herr durch Menschen tun kann. Ich bin begeisterter davon, was der Herr in Menschen tut. Weil wenn der Herr etwas in mir tut, wird er auch etwas durch mich tun. Und er wird es viel effektiver und reiner und heiliger machen können, wenn er zuvor etwas in mir getan hat. Und Leute sind halt begeistert, ja guck mal, da passiert das. Und dann rechtfertigen sie Dinge und sagen, ja, aber da passiert ja auch das. Da kann das doch nicht schlecht sein, dass man Maria anbetet, wenn das ja auch passiert. Das ist keine Bestätigung für ein heiliges Leben, wenn du den Herrn hörst. Sondern wir sollten noch mehr den Herrn hören. Wir sollten sagen, es gibt nur diesen einen Gott, dem wir folgen wollen. Nur Jesus Christus allein. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der, der ein Werk in unserem Herzen tut, durch den Heiligen Geist. Er will etwas tun in uns. Etwas tun in uns. Ich liebe das. Petrus hatte über drei Jahre hat er sein Schwert mitgehabt. Das schon mal gelesen. Und Jesus hat nicht von Anfang an gesagt, also wenn du mit mir mitkommst, Menschenfischer brauchen keine Schwerter. Warum hat er die Dinge nicht direkt gesagt, wie sie sind? Und Judas, du gibst die Kasse gleich ab. Schon wieder gesehen. Er hat die Dinge, weißt du, und auch die Äußerlichkeit, er hat die oftmals fest, aber wir sind begeistert oftmals von Äußerlichkeiten und da dies und das. Es ist so wichtig, dass der Herr in unserem Herzen ein Werk tun kann. Es ist so wichtig, weil jeder von uns ist imstande, dem anderen was vorzuspielen. Wir können das alle. Wir können alles Mögliche tun. Wir könnten uns gegenseitig begeistern, indem wir machen irgendwie, keine Ahnung, was wenn dem Lobpreis Akrobatik einlagen, was weiß ich. Das begeistert, wie er den Herrn gepriesen hat. Rückwärtssalto. Weißt du, wir können uns begeistern für die verschiedenen Dinge, aber weißt du, wir sollten begeistert sein, wenn der Herr ein Werk an unserem Herzen tut. Und wir merken, er tut etwas, wie du auf einmal im Lobpreis stehst und du merkst, boah, ey, Halleluja, uiuiuiui, jetzt wird's ernst. Hast du sowas mal schon erlebt? Geht mir manches mal so. Dass ich dann nur denke, oh Herr, uiuiui, ist da noch irgendwas, was wir bereinigen sollten? Jetzt richtig kommst und richtig durch, uiuiuiui. Hananias und Saphiras Zeiten, die haben sich überprüft. Da war bestimmt ein liebevoller Bruder am Anfang. Bist du dir sicher? Wollen wir nochmal beten? Oh, Halleluja. Aber weißt du, das wird wieder hergestellt. Diese Dinge werden hergestellt, dass Gott wieder mehr kommen kann. Dass Gott kommen kann. Hast du mal Erweckungsberichte gelesen, wo da manche gepredigt haben und die Leute konnten den Schwefelgeruch riechen von der Hölle, als er vorne stand und über die Ewigkeit gesprochen hat? Ein Bericht las ich, da waren so Säulen wie hier. Eine Säule haben wir, halbe. Und da waren aber so richtige Säule. Und da ist jemand rangesprungen an die Säule und er hat die Hölle unten gesehen. Er hat gesagt, ich will gerettet werden. Der schrie. Ihm war das so klar. Aber weißt du, das passt alles heute nicht in unsere Zeit. Heute sind wir nämlich so liebevoll und so human und es ist alles so schön. Auch der Heilige Geist hat sich verändert. Er ist ganz lieb. Ich wünsche dir, dass er dich umhaut. Echt, damit du zur Besinnung kommst. Ich kenne Leute, ne, die sitzen auch heute hier, die haben gesagt, also ich will nie umfallen. Aber Halleluja. Ah, jetzt hast du dich verraten. Du bist so oft umgefallen, du weißt das gar nicht mehr. Aber weißt du, das ist so wunderbar, wenn wir verstehen, der Herr will ein Werk an uns tun. Es geht darum, dass wir auferbaut wurden, dass der Herr einen Ort schaffen will durch uns. Das bedeutet, wenn du ein Ort wirst, der Herrlichkeit Gottes, du kannst überall hingehen und du wirst den Duft seiner Herrlichkeit verbreiten. Dinge werden sich verändern durch dich. Weißt du, wir können diesen Ort, darauf will ich jetzt die ganze Zeit hinaus, darum habe ich so rumgepredigt. Jetzt kommt der Punkt. Wenn dieses ein Ort der Herrlichkeit Gottes wird, wenn wir verstehen, wir kommen hier zusammen, um ihn zu erheben. Hier geht es nicht darum, weißt du, wirst du gesehen, werde ich gesehen, was machen wir, was tun wir. Hier geht es darum, wir kommen von, ich habe so genossen im Lobpreis, als wir zusammenstanden, dann ging es auf einmal gar nicht mehr drum. Wer spielt ein Instrument, wer macht was? Ich habe Töne gehört, wo ich gedacht habe, hast du auch gehört, ne? Du denkst, wo kommen die her? Da habe ich jemanden singen gehört und habe gedacht, jemand steht hinter mir. Und dann geht es überhaupt nicht mehr darum, was du machst. Und du genießt einfach die Gegenwart Gottes. Lass uns mehr da hineinkommen. Du stehst dann und dann hörst du die Engel singen. Dann geht es ab und du denkst, ja, darum geht es, den Herrn zu preisen. Dich mit dem Himmel einzumachen, zu sagen, wie im Himmel so fern. Ich habe es genossen, als dann auf einmal Leute nach vorne kamen. Und die haben diesen Impuls gehabt, jetzt komme ich nach vorne und ich knie mich hin. Dass du hast gemerkt, es tut etwas in der Gegenwart. Es macht etwas. Menschen geben sich hin und sagen, Herr, hier bin ich. Ja, wir beten dich an. Es geht um dich. Es geht um dein Reich. Es geht um deine Herrlichkeit. Es geht um deine Gemeinde. Das ist, worum es geht. Deswegen machen wir das Ganze hier. Wir machen das Ganze nicht, dass wir ein nettes Unterhaltungsprogramm haben oder dass wir in den Tagen, dann haben wir Gebet, dann haben wir Jüngerschaft, da haben wir dies, damit es abgedeckt ist, damit wir ein bisschen was haben, weil Fernseher dürfen wir nicht mehr gucken. Also ich habe nicht damit gesagt, wir dürfen kein Fernseher mehr gucken. Aber manche denken dann so. Ich habe auch einen Fernseher, damit du jetzt beruhigt bist. Aber da laufen nur gute Programme drüber. Bei meiner Fernbedienung ist so ein roter Knopf. Muss bitte auch mal gucken. Aber was ich sagen möchte ist, weißt du, das alles, was wir hier tun und was wir hier machen, es dient einem einzigen Zweck. Gott allein. Und wir können das immer wieder vergessen. Und dann machen wir die Dinge. Und dann geht's um dies und das Programm und diese. Es geht um Gott allein. Wenn Gott nicht in unsere Mitte kommt, und wir ihn nicht mehr anbeten können und wir nicht mehr merken, dass die Atmosphäre sich verändert und dass dieser Ort ein Ort ist oder ein Ort wird, wo Gott kommen kann und seinen Thron errichten kann, ist das, was wir machen, alles umsonst und für die Katz. Das bringt gar nichts. Das bringt überhaupt nichts. Mein Gebet ist immer wieder für die Jugend und für die Kinder, dass sie dort hineinkommen und Gott erleben. Das ist, weißt du, es kommen Zeiten auf uns zu, die sollen Gott erleben. Die wachsen in einer Welt auf, die uns fremd ist. Wir sind in einer anderen Welt groß geworden, ihr Lieben. Es ist so eine andere Zeit. Die brauchen Gott. Wir brauchen Männer und Frauen, die daraus hervorgehen und ihre Stimmen in dieser Welt erheben. Und was wir tun können, ist für sie beten, dass sie Begegnung mit Gott haben. Das ist einer meiner beständigen Gebete, dass sie Begegnung mit Gott haben, dass wir etwas tun, die wir heute Morgen hier sitzen, eine Behausung aufzubauen, uns aufbauen zu lassen im Geist, dass die nächsten Generationen kommen können und die lassen sich mit einfügen. Die müssen nicht etwas Neues bauen, weil wir einen religiösen Turm gebaut haben. Das ist, was so schade ist. Viele bauen und dann wird's ein Religion. Paulus hat's gesagt, weißt du, ihr habt im Geist angefangen, vollendet im Fleisch. Und es gibt so viele Gemeinden und die bauen dann ein Projekt und die bauen dann irgendwas. Aber die nächste Generation, die geht vor die Hunde. Und die können sich nicht einfügen lassen, weil keine Behausung im Geist gebaut wird. Es ist mein Herzensschrei, dass wir verstehen, weißt du, dass wir beten, dass wir dafür einstehen, dass wir sagen, Herr, wir brauchen dich, du musst in unsere Mitte kommen. Du musst kommen. Weil wenn Gott kommt, es kann nicht mehr so bleiben, wie es ist. Wenn seine Herrlichkeit kommt, alles ist möglich. Die Dinge werden verändert. Weißt du, wenn dein Jugendlicher in die Herrlichkeit Gottes rennt, das haut den um. Das haut den um im wahrsten Sinne des Wortes. Das geht gar nicht anders. Das funktioniert nicht. Ich war geschockt, als ich das erste Mal einen gesalbten Menschen erlebte. Ich hatte Angst vor dem. Und ich wusste, wenn ich dem weiter zuhöre, würde ich mich bekehren. Und ich will mich gar nicht bekehren. Weißt du, wir brauchen das. Gerade in unserer Zeit. Eine Behausung aufgebaut im Geist. Und das bedeutet, gegen jeglichen Trend zu gehen, der von der Welt gerade vorgegeben wird. Erst gestern habe ich in der Fernsehzeitung, gesehen, sehr, ich wollte es eigentlich aufnehmen, habe ich es vergessen, einen Bericht über ein Mädchen, das mit 13 anfing, sich umzuoperieren und so weiter, endlich ein Junge zu sein. Und das Reporterteam begleitete sie 7 Jahre oder was weiß ich. Habe es leider vergessen aufzunehmen, aber es ist interessant, sich solche Dinge anzuschauen und zu beschäftigen und zu sehen. Das ist alles, was in Vorbereitung ist für den Teufel. Und da wird Gott uns benutzen, ihnen Frieden zu geben, ihnen Liebe zu geben und ihnen Annahme zu geben. Aber wir müssen anfangen, dagegen dann aufzustehen. Das wird kommen, diese Dinge werden kommen. Jetzt ist es auf dem Vormarsch. Ich frage mich, warum wird im Kindergarten besprochen? Warum müssen die anfangen zu besprechen, dass du dir aussuchen kannst, ob du mal ein Mann oder ein Junge, Mann oder ein Mädchen werden willst? Warum müssen sich damit unsere Kinder befassen? Diese Unschuld der Kinder wird pervertiert und versaut. Aber weißt du, die Gemeinde wird in kommenden Zeiten der einzigste Ort der Liebe sein werden. Der einzigste Ort, wo Menschen kommen und die Wahrheit hören werden. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ich möchte nicht mehr darüber diskutieren, aber weißt du, für mich ist, wenn ich so die Sachen sehe, die im Fernseher gezeigt werden, die im Kinderprogramm gezeigt werden und so weiter, für mich ist das einfach nur ein Drache. Ein Drache, der spuckt und der vergiftet und verseucht. Und du siehst, wie eigentlich Minderheiten, wie es so gemacht wird, jetzt muss das jeder sein und alle müssen so sein. Und es gibt Beispiele, wie Menschen, wie Kindern Dinge beigebracht wird und alles Mögliche wird aufgezählt, aber die Ehe von Mann und Frau wird nicht erzählt. Das brauchen wir nicht mehr, weiß ja eh schon jeder, aber wir müssen uns darauf vorbereiten, was jetzt kommt. Wir müssen aufwachen, das kommt auf uns zu als Gemeinde, es wird kommen auf unseren Arbeitsplätzen, es wird kommen da, wo wir beschäftigt sind, immer wieder. Und weißt du, wenn du dich umhörst, ich bin überzeugt, die Mehrheit in den Kreisen, wo du bist, die Mehrheit sagt, das ist nicht normal. Ist dir das schon mal aufgefallen? Die Mehrheit. Es ist nicht, dass jeden, den du triffst, der sagt, ja, völlig normal, ich wollte mir auch schon mal operieren, genau. Aber hier wird etwas gemacht. Du nimmst etwas und sagst, ja, das ist jetzt, das müssen wir jetzt alle machen. Mich erinnert das an Pancionello, so heißt er. Pancionello, schon mal geguckt, Pancionello? Das ist eine christliche Serie. Und bei Pancionello geht es dann darum, in einer Serie, da will jeder eine rote Nase haben. Das sind so Holzpüppchen und da gibt es jemanden, der ist der Schöpfer, der hat diese Holzpuppen kreiert und gemacht. Und diese Holzpuppen kommen dann auf die Idee und sagen, weißt du was, wir wollen alle eine rote Nase haben. Da kommt dann jemand in der Stadt, der sagt, das ist jetzt in, alle eine rote Nase. Alle gehen hin, eine rote Nase, und dann gucken die alle so, man muss die Nase ja sehen, dass jeder die Nase sieht. Und dann auf einmal, oh nein, da sieht sie jemanden oder er, oh, der hat eine gelbe Nase. Ja, weil jetzt ist der Trend, eine gelbe Nase muss jeder haben. Rot ist out. Also gehen die alle hin und lassen sich eine gelbe Nase streichen. Und die Zeitabstände werden immer kürzer, dann ist es eine grüne Nase, violett und schwarz und was weiß ich. Und auf einmal merken sie, sie können gar nicht mehr riechen, weil alles voll mit Farbe ist. Was machen sie jetzt? Jetzt hat das nicht mehr so einen Geruch, nicht mehr so einen Geschmack. Und jetzt der Punchinello, der ist so ein bisschen deprimiert jetzt darüber. Und auf jeden Fall, er traut sich da nicht richtig zu Eli zu gehen, zu dem Schöpfer dieser ganzen Holzpuppen, was Gott symbolisiert. Aber irgendwie kommt er dann doch hin und dann sagt Eli, was hast denn du gemacht? Ja, jeder wollte so eine Nase haben, ich auch. Und dann ging er hin und schmiedelte das wieder ab und er konnte riechen. Und dann ging er in diese Stadt zurück, weißt du, und alle waren da mit den roten Nasen und er konnte einfach darüber lachen und sagt, ich brauche das gar nicht, das ist gar nicht gut. Aber weißt du, so passieren Trends, so passieren die Dinge. Der Feind nimmt etwas und sagt, das ist jetzt normal. Aber weißt du, wir müssen nicht normal dazu sagen, wenn das Wort Gottes dazu sagt, das ist nicht normal. Wir müssen es nicht. Denkst du, ja, aber wenn die Zeit kommt, dass wir es müssen, wir kriegen doch einen gewaltigen Ärger, wenn wir jetzt schon sowas hier sagen und jetzt schon allein die Predigt, wenn die online gestellt wird und dann hören die Leute, hast du ja immer wieder schon mal in der Predigt erwähnt, sollte man dann nicht vorsichtig sein? Warum sollten wir vorsichtig mit der Wahrheit sein, wenn überall, in fast jedem Wohnzimmer die Lügen des Feindes propagiert werden? Warum sollten wir nicht die Wahrheit sagen? Warum sollten wir uns für die Wahrheit schämen? Wir müssen aufstehen. Es ist Zeit aufzustehen. Unser Gott wird bald wiederkommen. Es ist die letzte Zeit und wir können das erkennen. Wir können das erkennen. Das vielleicht, ja, aber das haben die schon immer gesagt, die letzte Zeit. Wann war es möglich, die perversesten Fantasien auszuleben? Wann war das möglich, dass du als Mann sagen kannst, jetzt will ich eine Frau sein. Ich rebelliere gegen die Schöpfung Gottes. Ich rebelliere gegen den Schöpfer. Ich bestimme mein Geschlecht selber. Wann gab es eine Zeit, wo es umgesetzt werden konnte? Jetzt. Wann gab es diese Hormone, die diese Menschen ein Leben lang nehmen müssen, damit ihnen ein Bart wächst? Damit Dinge passieren. Sie nehmen, das ist nicht einfach so, auf einmal sind sie, nehmen ihr Leben lang Hormone. Das ist alles künstlich, das ist nicht echt. Aber in jedem von ihnen schlägt ein Herz, das zum Herrn schreit. Und das kann nicht mit Hormonen unterdrückt werden. Halleluja. Also lasst uns ein paar Hormongebete beten. Und wir können ein Tempel Gottes sein. Gott will, dass wir ein Tempel Gottes sein. Gott will, dass wir der Ort sind, wo die Herrlichkeit wohnt. Und da sind wir auf dem Weg. Ich weiß nicht, wie es mit dir geht, aber ich bin da auf dem Weg. Ich will mehr davon. Ich will mehr, dass der Herr kommen kann. Ich will auferbaut werden zu einer Behausung im Geist. Mehr und immer mehr. Lass uns doch uns einfügen lassen und sagen, wir wollen mehr. Es war doch heute wunderbar im Lobpreis, oder? Aber willst du nicht mehr? Wäre es nicht schön, wenn du merkst, jetzt nimmt die Herrlichkeit, das britzelt und oh! Und auf einmal geht die Tür auf und da kommt einer rein und sagt, was macht ihr hier? Und du sagst genau das. Halleluja! Weißt du, das sind doch Dinge. Weißt du, ja, da kommen wir mit dem Verstand nicht mit. Da können wir das nicht erklären. Aber ich will das, was das Wort sagt. Ob ich das erklären kann oder nicht, ist mir völlig wurscht. Ich will sehen, was Gott tun möchte in unserer Mitte. Ich will sehen, dass er uns auferbaut in einer Behausung im Geist. Ich will sehen, dass er seinen Thron baut in unserer Mitte. Dass er seinen Thron bauen kann im Lobpreis seines Volkes, wenn wir zusammenkommen. Dass wir erschallen unsere Stimmen, wie ein Mann vor ihm kommen, wie eine Stimme. Und wir merken, boah. Die Gegenwart Gottes kommt. Menschen werden geheilt, ohne dass für sie jemand gebetet hat. Menschen werden befreit, ohne dass ihnen jemand die Hände aufgelegt hat. Menschen werden vom Heiligen Geist erfüllt. Einfach so. Alles ist möglich in der Herrlichkeit Gottes. Alles. Das ist immer manchmal lustig. Leute versuchen immer so theoretisch alles zu machen. Aber weißt du, bei der ganzen Theorie brauchen wir die Praxis. Theoretisch weiß ich, dass Gott gut ist. Aber wenn ich es praktisch nicht erlebe, habe ich große Probleme. Ich liebe das, was Richard Wurmbrand sagte. Jemand fragte ihn, als er aus der Gefangenschaft kam, sag mal, welche Bibelstelle ist dir dann, hast du an Hass festgehalten oder hast du proklamiert, wenn du dann gepeinigt wurdest? Und Richard Wurmbrand schüttelte den Kopf und lächelte verständnislos und sagte, du denkst nicht an eine Bibelstelle, wenn du gefoltert wirst. Er hat beschrieben, er wurde gezwungen, da Kot zu essen und was weiß ich, die schlimmsten Dinge. Und hat er gesagt, weißt du, es nützt dir gar nichts, dass du dann Psalm 23 auswendig kannst und proklamieren kannst. Sondern du musst nicht etwas proklamieren von dem guten Hirten. Du musst den guten Hirten kennen. Weißt du, und das sind Punkte, die mich sehr, sehr bewegen. Weißt du, von solchen Männern und Frauen Gottes zu hören, weißt du, viele denken, ja, und das theoretisch, das, wir müssen das erfahren. Wir müssen darum beten, darum ringen, dass Gott kommt. Wir haben so viel theoretisch, wir wissen das. Wir wissen dies, wir wissen das und wir wissen das. Wir brauchen, dass er kommt. Wenn du theoretisch weißt, dass Gott kommen will in unsere Versammlungen, fang an praktisch dafür zu beten. Dass er kommen kann, dass er mehr kommt. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn. Da könnten wir hier stehen ohne Instrumente, ohne irgendwas. Lass uns danach ausstrecken und sagen, Gott, wir brauchen dich. Wenn es je eine Zeit gab, wo du kommen musst, wo unsere Teenies und Jugendlichen, wo die Kinder irgendetwas von dir hören müssen, dann ist das jetzt. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Es sind so viel kaputte und zerstörte Leute. So viele. Ich erinnere mich an Menschen in meinem Umfeld damals, an eine Person. Und die sagte von Anfang an, ich will ein Junge sein, ich will kein Mädchen sein. Aber weißt du, damals, ich habe den Herrn nicht gekannt so als Kind. Aber weißt du, manchmal wünsche ich mir so zurück, weißt du, hätte ich da den Herrn gekannt. Ich hätte Trost geben können, ich hätte gesagt, du bist perfekt gemacht von unserem Schöpfer Gottes. Und weißt du, du hättest gegen diese Stimmen angehen können. Teufel quält diese Menschen. Er quält diese Menschen. Er gibt Gedanken und die quälen sich damit. Und dann wissen die quälen dann so sehr, dass sie denken, ich muss mich umoperieren lassen. Dann lassen mich diese Gedanken los. Dann hört das auf. Was der Teufel peinigt die. Denkst du vielleicht, aber was hat das mit mir zu tun? Es wird sehr viel mit dir zu tun haben in der zukünftigen Zeit. Sehr viel. Weißt du warum? Über unserem Land werden diese Geister gerade alle losgelassen. Vorher haben sich die Leute damit nicht so beschäftigt, sich umoperieren zu lassen. Aber durch die Serien, durch Dokumentationen, durch Stimmen im Land, die ausgerufen werden, die proklamiert werden, werden Horden von Dämonen aus der Hölle freigelassen auf unser Land, gerade aktuell. Und die Dinge, die vorbereitet wurden, was ich in der Einleitung gesagt habe, vom Gottesdienst, von 96 und so weiter, die kommen jetzt gerade alle zustande. Das ist von langer Hand vorbereitet. Und jetzt werden diese Horden losgelassen. Und das, weißt du, dann denkst du, ja, was sollen wir denn tun als kleine Gemeinde in Kreis? Wir können beten, wir können anfangen einzustehen, wir können unsere Stimme erheben und sagen, stopp! Gebrauche uns und benutze uns. Und wir machen uns nicht damit eins. Wir erheben unsere Stimme. Du denkst vielleicht, weißt du, ja, aber was hat das für einen Sinn, unsere Stimme zu erheben? Weißt du, was gewaltig ist? Es gibt Leute, die sind für Dinge auf die Straße gegangen, haben demonstriert und die haben doch nur ihre Stimme erhoben. Aber was haben die erlebt? Und was haben die durchgesetzt? Undenkbar manche Sachen. Wie viel mehr können wir durchsetzen, wenn wir als Hausgenossen Gottes unsere Stimme erheben und im Geist beten? Wie viel mehr? Die Proklamation der Welt, die auf den Straßen ist und Kraft hat, wie viel mehr hat die Proklamation aus unserem Mund, aus der Herrlichkeitszone, aus dem Geist heraus, wie viel mehr Kraft? Wie viel mehr? Glaubst du das? Wir sind die Hoffnung. Gott hat uns gesetzt zur Hoffnung für Greiz, zur Hoffnung für Deutschland, zur Hoffnung. Gott hat versprochen, das Ende wird größer sein als der Anfang. Gott wird großartige Dinge tun durch seine Gemeinde. Und er wird das tun müssen, weil die Herausforderungen auch groß geworden sind. Oh, Halleluja. Habe ich ein Gebet verraten? War ich bete? aber nicht eifersüchtig werden. Ich bete, Herr, lass mich der Erste sein, der für einen Transgender betet und Körperteile verschwinden oder wachsen wieder nach. Aber du kannst das Gebet auch gerne beten, aber ich bin jetzt schon ein Stück weit voraus mit dem Gebet. Du musst Gas geben. Oh. Ah, ich weiß nicht, ob das geht. Was ist so mit Totenauferstehung? Findest du es leichter oder schwieriger? Bei Gott sind alle Dinge möglich und er hat Dinge vorbereitet für diese Endzeit. Er ist nicht überrascht und sagt, auf einmal können sie sich umoperieren. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist die Medizin und die Wissenschaft, aber echt weit. Mein lieber Mann, er hat von langer Zeit Antworten geplant. Er ist nicht überrascht, auch wenn viele Menschen schockiert und überrascht sind. Gott nicht. Er hat für alles die Lösungen parat. Für alles. Weißt du, einmal erzählte ein Lehrer, ich war damals auch noch nicht, glaube ich, erzählte er der Klasse, er war so sauer. Er kam gerade aus einem Unterricht und er hatte über die Jungfrauengeburt abgelästert. Er war ein sehr, sehr krasser Lehrer gewesen, der sehr gegen Gott gesprochen hat. Und da war eine Person gewesen in der anderen Klasse und die hat ihn zur Weißglut gebracht. Und er kam dann gerade, unser Klassenlehrer kam dann gerade und sagte, ey, kann ich mich drüber aufregen und ihr könnt euch nicht vorstellen, was mir gerade passiert ist. Da war doch so ein Mädchen, weißt du, und das hat sich mit mir tatsächlich angelegt. Ich habe versucht zu erklären und zu sagen, dass die Jungfrauengeburt nicht möglich ist. Biologieunterricht hat er gehabt, genau. Nicht möglich ist, das ist in der Sexualkunde. Das ging gar nicht. Und dann war da so ein dummes, junges Mädchen. Und das erzählt ihm dann, bei Gott ist nichts unmöglich. Und er regte sich drüber auf und sagte, ja, und da habe ich mit ihr rumdiskutiert und immer wieder auf meine ganzen fachlichen Dinge, die ich da ausgelegt habe, hat sie nur gesagt, aber für Gott ist nichts unmöglich. Und hat er gesagt, wie naiv kann man sein? Und hat sich darüber aufgeregt. Die Welt wird sich aufregen. Aber weißt du, da war jemand, eine Behausung des Geistes, die gesagt hat, für Gott ist nichts unmöglich. Und Schimpf und Schande stecke ich ein dafür. Und weißt du, jeder von uns kann eine Behausung im Geist sein und soll eine Behausung im Geist sein, wo der Heilige Geist kommen kann und ein Werk tun kann, das er tun möchte. Weißt du, es gibt diese speziellen Orte, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Aber wir sind imstande, auch Orte zu einem speziellen Ort zu machen. Und wir sind imstande, hier in Greiz, in diesem Ort, eine Herrlichkeitszone aufzurichten. Wir könnten jetzt sagen, okay, pass auf, dieser Ort, naja gut, es gibt andere Orte, da scheint die Herrlichkeit mehr zu sein. Vielleicht ziehen wir alle nach Israel. Oder nach Tibet, nehmen das Land ein. So was, ne? Was machen wir jetzt? Weil, was soll hier passieren? Oder wir sagen, weißt du, dieser Ort soll ein veränderter Ort sein. Dieser Ort soll verändert werden für immer. Oh, wie sollen wir das machen? Wir fangen an, ihn anzubeten. In Wahrheit und im Geist. Und wir rechnen mit, wir beten damit. Gott, wir wollen dich erleben. Wir wollen, dass du kommst im Lobpreis. Wir wollen dich sehen. Und weißt du, manchmal ist ein Sonntag, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, manchmal ist ein Sonntag, wo ich sage, ja, der Lobpreis war okay. Ja, ich habe auch gepredigt. Ja, ging auch alles zu Ende. Ne? Okay. Aber weißt du, das macht mich nicht in dem Sinne depressiv. Aber ich sage, Gott, bitte nächsten Sonntag doch anders, ja? Bitte komm mehr. Ich sehne mich, dass du mehr kommst. Ich sehne, weißt du, und so kann jeder von uns. Weißt du, wenn du denkst, der Gott ist, ja, aber okay. Okay, ich meine, war jetzt schon besser wie woanders. Aber da kann noch ein bisschen mehr. Fang an, dich danach zu sehnen. Fang an, dich danach auszustrecken. Zu sagen, wir sehnen uns danach, dass Gott ein Ort der Veränderung hier in Greiz schafft. Dass Gott etwas tut hier an diesem Ort. Gott kann, Gott ist imstande, etwas zu tun an diesem Ort. Und Gott baut im Lobpreis seinen Thron. Gott verändert etwas, wenn wir anbeten, wenn wir etwas tun dafür. Und so möchte ich einladen, zu sagen, weißt du, kommt, wir beten immer wieder zusammen, dass Gott mehr kommt. Wir beten immer wieder zusammen, dass der Heilige Geist mehr kommen kann. Wir beten immer wieder, dass wir ihn mehr anbeten wollen, dass wir mehr lieben wollen. Halleluja. Dass dieser Ort ein veränderter Ort ist. Du kannst durch Orte gehen hier in Greiz und du kannst beten für diese Orte. Ich liebe es, habe ich schon mal gesagt, durch die Geschäfte zu gehen und einfach Lobpreis zu machen. Ich finde es so toll. Sogar Musik, die im Hintergrund läuft, wo du singen kannst. Nicht die Texte, die sonst so da sind, aber ich kreiere dann eigene Texte und dann singe ich und segne den Laden. Oh, das ist so wunderbar. Manchmal verlaufe ich mich dann auch in einem Gang. Letztens kam mir ein richtig gutes Lied, ne? Richtig gut, und da war ich so im Geist gewesen. Und da kam ein anderes Lied, da habe ich gedacht, nein, das darf ich jetzt nicht hören. Ich muss unbedingt jetzt dieses Lied, das ist ein Lied. Nee, weißt du, und dann kommt da diese weltliche Musik und die will dich beeinflussen. Schon mal gemerkt, wenn du Lobpreis machst im Geschäft, dass da andere Musik dann kommt, beeinflusst, schon mal gemerkt? Ja? Und auf jeden Fall habe ich dann schnell mein Handy rausgenommen, habe gesagt, ich war gerade so ein schönes Lied am Singen und ständig kommt da so blöde Musik und dann auf jeden Fall habe ich mein Handy genommen, habe dann schnell einen Gang gesucht, wo keiner ist, ne? Und dann, das ist der Vorteil, merke ich auch, hat Vorteil, nicht in der Großstadt zu sein, ne? Du findest immer einen Gang, wo du so beten kannst für dich und singen. So, wo ich herkomme, findest du es nicht. Da waren wir jetzt vor kurzem, also da waren wir einkommen, das ist nie ein Gang frei. Aber da war so ein Gang frei, habe ich mein Handy ausgenommen und dann Aufnahme und dann habe ich was gesungen und gebeten, habe gesagt, Halleluja, und dann genau. Und dann suche ich meine Frau. So, aber die sucht mich nicht mehr, die weiß, der kommt irgendwann wieder. Aber weißt du, und ich sage dann, ich segne diese Orte und sage, das ist nicht umsonst, was ich hier mache. Das ist nicht umsonst. Und weißt du, jetzt denkst du vielleicht, ja, aber Stefan, so oft wie du da segnest und die Erfolge, die du da hast, die sind doch minimal im Gegensatz zu der Zeit, die du da verschwendest zum Beten. Ich sehe eine Ernte. Ich sehe da aus auf jedem Gang. Da müssen die Leute aufpassen, dass die nicht irgendwann ausrutschen. Da sehe ich die Samen aus. Da werden Samen ausgesät. Was meinst du, was das für eine Ernte gibt? Weißt du, aber ich kann keine Ernte erwarten, wenn ich nichts aussehe. Da kann ich es erwarten. Und so gebe ich nicht auf. Weißt du, erinnere mich an diese Dinge, die ich erlebt habe in den Geschäften, wo Dinge passiert sind und sage, aber es geht weiter und es geht mehr. Und dann segne ich weiter. Halleluja. So wunderbar, so schön. Du kannst aussehen. Wenn dir deine Ernte heute nicht gefällt, sähe eine Saat, dass die Ernte morgen besser aussieht. Beschwer dich nicht über die Ernte. Reiß sie raus und dann sähe neu. Wir müssen säen. Fangen damit. Die Gottesdienste werden sich verändern, wenn wir anfangen auszusäen. Wir sagen, Heiliger Geist, wie stelle ich mir vor, dass du kommst? Schon mal Gedanken darüber gemacht?
Nee, ich will mir kein Bildnis von meinem Gott machen.
Ja. Das ist sehr, sehr gut. Ja, sollst du auch nicht. Aber du kannst doch mit ihm einfach mal träumen, was er gerne machen würde. Und dann fängst du an, einfach dafür zu beten. In der Gemeinde, wo ich groß geworden bin, waren ein paar Leute am Anfang da, 5 Leute. Damit hat diese Gemeinde angefangen. Und die hatten im Lobpreisteam, ich weiß nicht, einer mit Gitarre oder so. Und dann haben die gebetet und dann hat einer gebetet und Herr, ich bete für eine Trompete. Und die anderen, wir brauchen doch erstmal was anderes, bevor du für eine Trompete betest. Ist, nein, ich habe auf dem Herzen, für eine Trompete zu beten. Du glaubst nicht, was irgendwann im Lobpreis stand. Jemand mit einer Trompete. Wenn wir etwas nicht aussehen, können wir es auch nicht erwarten. So, wenn wir sagen, dieser Ort soll ein Ort der Begegnung sein. Es ist wunderbar, dass wir draußen dran stehen haben, Begegnungszentrum Greiz. Das ist super schon mal gut für die Theorie. Das ist richtig toll. Aber jetzt beten wir dafür, Herr, mach uns zu diesem Begegnungszentrum, dass sie dir, dem alleinigen Gott, dem alleinigen Herrscher, begegnen. Ist es dein Gebet? Mach es zu deinem Gebet. Sag, Leute sollen hier berührt werden. Leute können, indem sie vorbeigehen, berührt werden. Dieser Ort kann ein sehr gefährlicher Ort werden. Eine Person, die vor ein paar Jahren hier ausgetreten ist, spielte mit den Gedanken auszutreten, und es waren aber wirklich so auch hinterhältige Dinge einfach da am Laufen, von denen wir aber nichts wussten. Aber eines Tages fuhr sie an der Gemeinde hier vorbei und schaute kurz auf die Gemeinde und baute einen Unfall. Interessant, ne? Leg dich nicht mit Jesus an. Es ist interessant. Aber weißt du, diese Orte können besondere Orte sein. Leute können auf den Bürgersteig gehen und können auf einmal etwas hören von Gott. Meinst du? Ja, ich bete dafür. Betest du auch dafür? Lass uns für solche Dinge beten. Das sind nicht irgendwelche Dinge, wo du denkst, boah, krass, also da, nee, ganz andere Dinge haben wir da schon gesehen. Eine Gemeinde, in der wir waren, die haben gebetet, da war ist der Zug vorbeigefahren und die haben gebetet. Und weißt du, was passiert ist? Leute sind an der nächsten Haltestelle ausgestiegen, sind zu der Gemeinde gefahren, weil sie vorbeigefahren sind und das fast gar nicht gesehen, das Gebäude. Aber die hatten Eindruck, da hinzugehen. Und die wurden von Neuem geboren. Aber da waren Leute, die haben gebetet, da waren Leute in dieser Gemeinde, die haben für mich gebetet, ohne mich zu kennen. Mein Kumpel war in dieser Gemeinde, von meinem Kumpel, die Familie war in dieser Gemeinde. Und so beteten sie für meinen Kumpel und seine Freunde. So, die haben für mich gebetet, ohne mich zu kennen. Und als ich in diese Gemeinde kam, guckten sie mich an und sagten, du bist der, für den wir gebetet haben. Woher kanntet ihr mich? Gar nicht. Aber wir wussten, du bist von der Familie, haben wir für den Sohn gebetet und für seine Freunde. Und du bist ein Freund von ihm. Ja, wir haben für dich gebetet. Halleluja. Da waren Leute, die haben in mich etwas hineingesät, ohne mich zu kennen. So, wenn wir verstehen, warum sollen wir ein Ort der Begegnung sein? Warum will Gott spezifische Orte haben, wo er etwas tun kann? Damit er etwas tun kann. Damit er etwas tun kann. Und wenn wir verstehen, weißt du, wir sind nicht hier, um irgendetwas zu tun, um irgendein Programm, um irgendwie einen schönen, herrlichen Gottesdienst, damit alle zufrieden sind und alle nachher sagen, ach, das war aber schön. Es war schön, wenn Gott hier war. Und wenn dein Herz berührt worden ist, wenn du gemerkt hast, hier ist etwas getan, hier wurde etwas an meinem Herzen getan, hier ist eine Veränderung gekommen. Das ist was Schönes, das ist was Liebliches, das ist was angenehm. Wenn wir unsere Leiber dargeben als lebendiges Opfer und Gott etwas tun kann in unserem Herzen, das ist fantastisch. Das ist hervorragend, das ist das, was Gott tun möchte. Und wir können etwas dafür tun, wir können das erklären und wir können dafür beten und es proklamieren. Das ist unser Part. Du willst diesen Ort verändert sehen, spreche es aus. Du willst einen fantastischen Lobpreis haben, wo die Engel alle kommen. Bete fürs Lobpreisteam und reg dich nicht auf. Du willst gute Predigten hören. Geh auf Online-Predigt. Schleichwerbung. Du kannst beten für Dinge, die dir nicht gefallen. Und frag Gott, gefallen sie dir auch nicht? Aber wenn du merkst, oh, die gefallen Gott, dann bet weiter für die Dinge, die dir nicht gefallen, dass sie dir gefallen. Und wenn du merkst, das sind Dinge, die gefallen Gott auch nicht, da will Gott dies und das haben, fang an, den Willen Gottes zu beten. Wenn du merkst, Mann, in der Gemeinde ist aber auch ein bisschen viel Fleisch, ja? Fang an zu beten, wie man es fürs Fleisch betet. Was denn? Dass der Heilige Geist ausgegossen wird auf alles Fleisch. Reg dich nicht übers Fleisch auf. Bete, dass eine ordentliche Portion bekommt, so richtig durchgewürzt wird. Was glaubst du im Feuer Gottes? Das Fleisch wird richtig kross. So, wir können uns freuen daran, wir fangen an dafür zu beten und sagen, Herr, komm, komm. Ich habe so viele Leute erlebt, wahrscheinlich habe ich das, weil ich das auch selber erlebt habe, ich wollte nie Christ werden wegen religiösen Leuten. Deswegen wollte ich nie Christ werden, weil ich gesagt, das ist schrecklich. Und weißt du, aber deswegen kann ich Menschen gut verstehen. Und ich habe gute Gespräche mit Menschen, die einen Hass auf Religiöse haben, mit denen habe ich hervorragende Gespräche. Und das sind die Leute, wenn ich mehrere Tage irgendwo bin, die kommen und die unbedingt mit mir reden wollen über Gott.
Und dann wundern sich religiöse Leute drumherum, warum will der über Gott reden? Und ich wundere mich über die. Und die wundern sich, dass ich über sich mehr sie wundere. Und der Religiöse wundert sich, warum wir uns alle wundern. Aber weißt du, das ist so wunderbar, wenn wir verstehen und wenn wir sehen, Gott will da etwas tun in Menschen. Gott will etwas tun in Menschen. Und es braucht Menschen, die sagen, ich schleppe mich als Behausung Gottes an verschiedene Orte. Und überall, wo ich bin, es ist kein Zufall. Diese kommende Woche, wenn du letzte Woche, hast du Zeugnisse erlebt, schreib uns bitte die. Oder teile uns die irgendwie mit, dass wir auch einplanen können für Zeugnisse. Aber vergesst diese Predigt nicht, heute war auch ein bisschen wieder mit drin, mit Aussehen. Für diese Woche. Ganz praktisch. Dass jetzt etwas gehört, dass du eine Behausung Gottes sein kannst. So etwas gehört, dass Gott einen Wohnort schaffen will, eine Behausung aufbauen will im Geist, zu der wir gehören. Und du kannst ein paar Dinge mitnehmen. Überall, wohin du gehst, das ist kein Zufall und Gott hat etwas vor, er will dich gebrauchen. Und bete doch, dass du einfach, wo du auch hinkommst, dass Menschen einfach Gott erleben. Und wenn du irgendwo bist und du merkst, die haben Gott nicht so erlebt, dann bete, was du dann betest, dass du Gott erlebst. Weil was können sie erleben, wenn du es nicht erlebst? Aber wenn du es erlebst, es fließt über. Aber eins ist wichtig, dass, wenn ich das ergriffen habe, dass du sagst, hey, ich möchte nicht zu irgendeinem anderen Ort hinziehen, weil ich weiß, okay, da ist der Himmel offen. Und wenn du sagst, weißt du was? Ich will dafür Sorge tragen, dass da, wo ich bin, ein Ort der Begegnung kommen wird. Ich will da, wo ich bin, da will ich sehen, dass Gott kommen kann. Fang an, dafür zu beten. Fang an, dich dafür zu öffnen und zu sagen, Gott, du willst kommen, weil das ist dein Wille. Du willst kommen und du willst Orte der Begegnungen schaffen an diesem Ort, wo wir hier leben. Du willst Orte der Begegnung schaffen. Woo! Halleluja. Du willst Orte der Begegnung schaffen in der Wohnung, wo ich wohne, in dem Haus, wo ich wohne. In der Stadt, wo ich lebe, du willst Orte der Begegnungen schaffen. Zeige mir, wofür ich beten kann. Und Herr, lass diesen Ort, lass dieses Begegnungszentrum Greiz, lass es ein Ort deiner Herrlichkeit werden. Lass es ein Ort deiner Herrlichkeit werden. Weißt du, es gibt Leute, die, ich habe mehrfach diese Berichte gehört von Geschwistern aus erster Hand, die sind zu einem Hypnose-Typen gegangen, zu Hypnotiseur. Und das hat nicht geklappt. Die waren Christ, die wussten nicht, dass er schlecht sind, frisch bekehrt, gehen dahin. Und er wollte die hypnotisieren. Und dann sagte er, bei ihnen klappt das nicht. Und dann erzählte mir einer sogar, weißt du was, der Hypnotiseur mich gefragt hat, ob ich Christ bin. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat der Hypnotiseur die Person rausgeschmissen. Und dann kam die in die Gemeinde und hat gefragt, mir ist was Komisches passiert. Und er ist richtig so, das hat nicht geklappt bei der. Warum? Weil sie eine Behausung Gottes war. Eine Behausung Gottes, da klappen manche okkulte Tricks nicht. Eine Behausung Gottes, weißt du, du bist eine Behausung Gottes. Sag deinem Nachbarn mal, du bist eine Behausung Gottes. Du bist eine Behausung Gottes. Halleluja. Ja, du auch, Bettina. Du bist eine Behausung Gottes. Halleluja. Das ist wunderbar. Und weißt du, ich sag jetzt was, ich weiß, mit unserem Verstand geht's, weißt du, ja, ich bin in der Hausung, aber wie sieht das, wie? Empfange. Petrus war eine Behausung Gottes. Und dann wurde er geschickt an einen Ort, der Heiden. Und hat er gepredigt. Das war ein besonderer Ort unter diesen Heiden, hast du gewusst? Gott sandte ihn dahin. Warum hat Gott nicht denen einfach gesagt, weißt du, hey Heiden, geh zu Petrus. Er hat gesagt, Petrus, du gehst zu den Heiden. Und er kam an diesen Ort und das war ein vorbereiteter Ort gewesen. Und Petrus konnte seine wunderbare Sonntagspredigt nicht zu Ende bringen. Es ging nicht, weil mittendrin fiel der Heilige Geist.
Okay, was hat Petrus gemacht? Petrus hat gesagt, normal. Das sieht mir jedes Mal, wenn ich predige. Habe ich euch schon die Story erzählt, dass ich aus dem Boot gesprungen bin, auf dem Wasser gelaufen bin?
Nein! Er hat sich nachher verantwortet vor seinen Geschwistern und hat gesagt, ich konnte gar nichts dafür. Der kam einfach. Der Heilige Geist kam einfach.
Aber weißt du, was hat Petrus gemacht? Er hat sich als Behausung an einen Ort gebracht. Und das war eine gute Kombination, wenn Hunger auf Hunger trifft. Der Heilige Geist ist sofort gefallen. Ich weiß nicht, wie viel du dich mit dem Heiligen Geist beschäftigst, wie viel du dich mit beschäftigst, dass Gott kommen kann, aber ich versichere dir, wenn du mehr in dieses Thema hineingehst, wirst du mehr erleben. Vielleicht denkst du, weil ich am Anfang gesagt habe, hä, was hat er gesprochen? Der kommt in sein Arbeitszimmer oben und schlägt nur die Seite an, sofort ist er im Geist. Was meint er damit? Fang an, dich danach auszustrecken und du wirst es erleben und dann werden wir uns drüber unterhalten.
Ja, ich kann keine Gitarre spielen. Ich kann einen Ton anschlagen und dir per WhatsApp schicken.
Aber weißt du, das beste Instrument, das Gott gemacht hat, soll ich dir sagen, wo das ist? Du gehst heute nach Hause, wenn du nach Hause mit Gottesdienst gehst du und dann gehst du in dein Badezimmer. Hey, wo ist dein Instrument? Da ist ein Instrument, wirst erstaunt sein. Und du hast doch in deinem Badezimmer bestimmt so ein Glas, so ein Spiegel. Und wenn du da reinguckst, dann siehst du ein Instrument. Und in diesem Instrument ist ein Loch, nämlich hier. Das ist der Mund. Und dann machst du auf, es kommt ein Loch. Und aus diesem Loch kommt ein Ton. Ich weiß, es gibt andere Löcher, wo auch Töne rauskommen, aber dieses hier, da kommt ein, da wird ein, kann ein Ton rauskommen, der Gott wohlgefällig ist. Und deinem Umfeld. Und weißt du, du bist es so, ja, aber weißt du, ich kann nicht gut singen. Meinst du, Gott beurteilt? Meinst du, das ist wie heißen diese ganzen Castingshows, DSDS? Meinst du, die sitzen dann da vorne, wenn du anfängst, im Lobpreis zu singen und Gott sagt da, ja, es hat Wiedererkennungswert. Es ist völlig egal. Aus dieser Öffnung kommen Töne raus. Mach das einfach mal. Fang einfach mal an, wenn du sagst, ja, ich hätte gern Schlagzeug dazu. Geh an den Spiegel, öffne deinen Mund und heb beide Hände hoch. Und dann siehst du, diese beiden Hände, du kannst mit denen etwas machen. Du wirst es mir jetzt nicht glauben, zumindest wenn du das noch nicht hier im Lobpreis ausprobiert hast. Du nimmst diese beiden Hände und du siehst sie mir so weit auseinander und lässt sie dann einfach so, vielleicht erschreckst du dich beim ersten Mal, aber dann merkst du, du hast eine Öffnung und du hast Hände, die klatschen können. Und das hat Gott gemacht. Fantastisch. Das ist Revolution, Leute. Wenn du anfängst, es zu tun, wenn du anfängst, den Herrn zu preisen, was kann da alles passieren? Weißt du, was da alles passieren kann? Meine Kinder, die kommen jetzt zu mir und sagen, Papa, wir haben einen super Vorschlag für dich am Sonntag. Was habt ihr für einen Vorschlag? Wir haben dir hier was aufgeschrieben. Und zwar haben wir ein Lied geschrieben. Und dann haben die einfach, der Herr ist gut, gut, der Herr ist gut, gut, der Herr ist gut, gut. Und dann haben die ein Lobpreislied gesungen und haben gespielt mit Chorus, mit Strophen. Die wollten halt auch gute Strophen haben, 8 Strophen wollen wir haben und so. Habe ich auch gedacht, also komm schon auch an frühere Zeiten vorbei, da haben die auch immer 20 Strophen gehabt, ne? Guck, und die haben einfach so, die saß einfach geklatscht und gesungen und haben ein Lied für den Herrn geschrieben. Ist wunderbar, oder? Ja, wow, guck mal, Kinder können das. Und wir können sein, wir können einfach Lieder kriegen. Ich mache das oft, dass ich Lieder singe, die spielen wir nie hier im Lobpreis. Haben die gespielt. Aber ich singe die einfach für mich und ich weiß, Gott freut das. Weißt du? Und du kannst das tun. Und dann weißt du, ich lobe ihn, weil ich eine Behausung im Geist bin. Und ich lobe ihn und Gott wird kommen und diese Behausung einnehmen. Mehr und mehr und mehr. Und dann kannst du anfangen, prophetisch zu singen. Dann mache ich das ganz einfach. Du sagst, Halleluja, es wird ein guter Tag. Ein Tag, den der Herr gemacht. Alle Werke hat er vorbereitet, Zeichen und Wunder werde ich sehen. Ich werde auf den Straßen gehen und ein Licht scheinen sehen. Leute werden berührt von deiner Gegenwart. Ich verehre dich, du allein bist Herr, ich verehre dich. Du mein Gott, du bist wunderbar. Keiner kommt dir jemals gleich. Und dann fängst du einfach an zu singen. Und du merkst, wie die Atmosphäre sich verändert. Zuerst bei dir. Und dann gehst du, dann passieren Dinge. Du musst nicht das Lobpreisteam brauchen. Sag, könnt ihr mich anrufen, schnell einen Song singen. Ich weiß, wir haben 5 Uhr morgens, aber ich muss gleich auf Arbeit. Sing für mich, spiel für mich. Ich will, dass es mir besser geht. Geh vor den Spiegel, guck dir deine Öffnung an und deine 2 Schaufeln. Und dann fang an, ja, bei mir in der Wohnung, ich darf das nicht so laut singen. Du kannst auch leise singen. Meinst du, still ist auch biblisch? Ja, im Himmel sehen wir auch, eine halbe Stunde war es da still. So, wenn du morgens halbe Stunde, kannst du leise einfach los, biblisch, ist okay. Und fängst du einfach an, Halleluja. Ich segne meine Nachbarn mit tiefem Schlaf. Ah, vielleicht kann ich lauter singen, ich spüre, die schlafen. Halleluja. Und weißt du, es sind so viele Dinge möglich. Ja, aber was mache ich? Weißt du, meine großen Hände, die klatschen und es ist zu laut. Na, haben wir auch eine Übung von François? Nimmst du einen Finger auf die Hand? Es gibt so viele Möglichkeiten, deine Instrumente einzusetzen. So viele Möglichkeiten. Halleluja. Und dann fängst du einfach an, den Herrn zu preisen. Warum? Im Lobpreis baut Gott seinen Thron. Du kannst ruhig eine Tröte sein. Da waren 120 Trompetern. Aber du kannst eine leise auch sein. Sing dem Herrn ein neues Lied, steht in dem Psalmen. Sing dem Herrn ein neues Lied. Der Herr hat neue Lieder im Himmel bereitet, die wir singen können. Und wir können das tun. Als ich anfing, neue Lieder zu singen, ich habe das gelesen im Psalmen, sing dem Herrn ein neues Lied. Halleluja! Wann fangen wir damit an? Jetzt. Und dann habe ich einfach ein neues Lied gesungen. Weißt du, ich finde es immer lustig, wenn Leute so irgendwie so, und ja, wir brauchen ja auch einen Beamer und wir müssen ja gucken und dies und damit wir alles mitbekommen, was da steht und was da ist und was da dies. Ey, weißt du, dass so viel mehr möglich ist im Geist? Manchmal würde ich gerne die Leinwand einfach zumachen und wir fangen einfach nur an, im Geist zu singen. Es sind so viele Dinge da, die Gott uns geben möchte. Oh, ich kann mich erinnern, als ich das erste Lied, was haben wir jetzt, 2018, ach du meine Güte, 2007, das erste Lied, was ich in die Gemeinde habe reingebracht, kam jemand zu mir. Stefan, denkst du, du bist? Was hat er gesagt? Er hat viele Lieder geschrieben damals. Bach oder wie hießen diese Leute da, die Kirchenlieder geschrieben haben? Da gab es auch ein paar berühmte, hilf mir mal gerade. Paul Gerhard zum Beispiel, genau. Denkst du, du bist Paul Gerhard? Was schreibst denn du hier Lieder? Wir haben doch genug. Und dann habe ich gesagt, ja, aber in der Bibel steht doch, singt dem Herrn ein neues Lied. Von mir aus sei ein Paul Gerhard. Was auch immer, aber sing. Sing dem Herrn ein neues Lied. Du, warte nicht, bis das Lobpreisteam kommt und ein neues Lied singt. In dem Psalm steht, sing dem Herrn ein neues Lied. Wen meint der Herr damit? Dich. Und guck mal, da steht auch nicht, sing dem Herrn ein neues Lied, das im richtigen Rhythmus ist, das nicht schief ist. Da steht nur, sing ein neues Lied. Halleluja. Sing ein neues Lied. Halleluja, halleluja. Und wenn schief ist, ist doch egal. Ha, ha. Sing ein neues Lied. Halleluja. Hast du schon mal so eigentlich die Bibel gelesen? Das macht Sinn, wenn wir die Bibel lesen, da stehen manchmal Aufforderungen drin. Das ist nicht, wie mein Freund damals in der Fahrschule sagte, als der Fahrlehrer sagte, für was sind die Schilder da, meinte er, das sind Vorschläge. So, da war die falsche Antwort. Aber weißt du, in der Bibel, das sind nicht Vorschläge. Da steht zum Beispiel im Neuen Testament, schon mal gelesen, wenn jemand schlecht über euch redet, steht auf und hüpft. Im Neuen Testament. Weißt du, was ich mache, wenn ich das lese? Und jemand hat über mich irgendwie... Dann hüpfe ich. Weil es da steht. Und dann steht da, singt dem Herrn ein neues Lied. Und wenn ich das lese, kann ich doch einfach nicht... Singt dem Herrn ein neues Lied. Ah, oh, das ist schön für andere. Und lese weiter. Das ist ja auch... Singt dem Herrn ein neues Lied. Wie, jetzt? Meinst du, der Herr redet durch sein Wort zu mir und meint jetzt? Ja. Die Bibel spricht noch heute. Und wenn wir eine lebendige Behausung Gottes, das gemerkt, die Überleitung. Ich wollte eigentlich schon vor einer halben Stunde beenden. Jetzt habe ich noch ein bisschen was gesagt, aber jetzt schließe ich ab und komme wieder zur Behausung Gottes, dass das alles passt, weißt du? So. Und wenn wir eine Behausung Gottes sind, dann wohnt ja sein Wort in uns, ne? Und das Wort ist ja so wunderbar. Und ne? Und guck mal, jetzt habe ich aufgeschlagen, welche das Wort Gottes hören und es tun. Guck mal, passt alles, Halleluja. Gewaltig, oder? Amen. 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 Halleluja. Amen.